Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höffner.
Hallo.
Und mit Jerome Brunel. Und in dem Moment, wo ich das Jingle angefahren habe, meinte Jana zu mir, ja, vielleicht sollten wir mal besprechen, was wir heute überhaupt machen. Wir haben zwei Studiogäste, Jana.
Das sollte reichen.
Wenn auch virtuell zugeschaltet per, ich bin ganz stolz, Studiolink. Hallo Morell Westermann und hallo Malik Aziz. Grüß euch.
Ja, hallo Jerome, hier ist der Morell und hallo Jana.
Hallo. Hallo, hier ist der Malik. Hallo zusammen. Schön, dass ich auch mal bei euch im Podcast sein darf.
Ja, ne? Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen heute nämlich über die Fliegerei sprechen. Und jetzt möchte ich gleich am Anfang gleich dazu sagen, es gab eine Folge bei den Kollegen, dessen Namen ich immer vergesse.
Ah, warum bitte?
Genau, Clean Electric. Ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse. Ganz, ganz liebe Grüße.
Der Jerome hat gerade ein T-Shirt hochgezogen, deswegen Entschuldigung.
Ja, es ist so warm hier. Von Clean Electric, da gab es ja schon mal eine Folge, wo du, Morell, ja erzählt hast von diesem Rekordversuch. Einmal quer von Süden nach Norden durch Deutschland mit einem elektrischen Flugzeug. Und jetzt möchte ich natürlich nicht die gleichen Fragen stellen, wie da schon gestellt worden sind. Hört euch am besten die Folge einfach mal an. Kann man ja tun. Und dann hört euch diese Folge an, weil wir machen hier sozusagen nur ein Update. Das heißt, wir werden gar nicht so sehr auf die Dinge eingehen, die ihr schon in dem anderen Podcast besprochen habt.
No? Herr Lehrer.
Ja?
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, warum wir jetzt seit 7 Monaten nicht mehr da waren.
Ja, sag mal.
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Okay, gehen wir eins nach dem anderen. Also fliegen tun wir gleich. Warum war man nicht da? Ganz einfach, ich bin Lehrer, ich hatte viel zu tun. Und Jana hatte noch mehr zu tun.
Genau, es gibt so eine globale Pandemie.
Echt?
Ja.
Mitbekommen, so richtig.
Ja, muss man Nachrichten hören. Corona, SARS-CoV-2 und ich arbeite ja im Staatsministerium hauptberuflich, wenn ich nicht irgendwelche ins Internet volllaber. Und wie man sich vielleicht denken kann, war dort einiges los und ich arbeite ja in der Online-Kommunikation und wie man sich dann vielleicht denken kann, war da richtig viel los. Also ich habe in 3 Monaten fast 500 Überstunden geschrubbt und habe eigentlich entweder an meinem Schreibtisch gesessen oder im Bett gelegen, aber die meiste Zeit am Schreibtisch gesessen. Also an alle da draußen, die glauben, das wäre irgendwie eine Verschwörung. Ich kann euch direkt aus der Regierungszentrale in Baden-Württemberg bestätigen und sagen, es ist keine Verschwörung, wenn wäre es eine ziemlich beschissene, weil es mich nur Arbeit macht und nur Scherereien. Und wir wären alle sehr, sehr froh, nicht nur die kleinen Angestellten, auch die oben, wenn das alles wieder vorbei wäre und wir wieder uns, keine Ahnung, über irgendwelche Banalitäten streiten könnten politisch. Also es ist keine Verschwörung, es gibt tatsächlich ein gefährliches Virus, SARS-CoV-2, das gibt es auch erst seit 2019 und nicht seit den 60er Jahren. Es erkranken Menschen daran, ich kenne auch Menschen, die daran erkrankt sind, ich kenne auch Menschen, die schwer daran erkrankt sind.
Ich auch, auch welche, die gestorben sind.
Ja, und ja, wir sehen jetzt wieder steigende Zahlen, ich beobachte das alles sehr, sehr mit sehr viel Sorge, was da kommt. Wir sind jetzt in Baden-Württemberg, heute waren es über
240, glaube ich.
250 Neuinfektionen, ja genau. Wenn ihr abends den Podcast abonniert habt von der Landesregierung bei Streamer und Telegram, den schreibe ich immer.
Ja. Schreibst du das immer?
Ja. Auch wenn ich
lese
nicht,
das jeden Tag.
Auch wenn ich nicht gepodcastet habe, ich war jeden Abend bei euch und habe jeden Abend euch eine Streamer-Nachricht geschrieben, auch wenn keine schönen Inhalte drin waren. Ja, das war der Grund und da war natürlich nicht dran zu denken, dass ich eben nebenbei noch podcaste, war auch ganz schön und bin auch noch ziemlich ganz schön aus dem Thema Elektromobilität und dem ganzen Gedöns raus. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen fliegenden Übergang.
Zum Fliegen.
Ersten Thema.
Genau, ich habe ja selber einen Pilotenschein, das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher, weil ich mich dann auch ein bisschen auskenne. Ihr wollt demnächst mit einem Flugzeug einmal quer durch Deutschland fliegen. Das ist schon so, nicht so ganz einfach, weil es relativ selten ist, dass in ganz Deutschland gutes Wetter ist. Aber mit einem elektrischen ist es natürlich noch schwieriger. Wann wollt ihr denn fliegen?
Ja, vielleicht starte ich da mal rein. Also klar, Wetter hat man immer. Manchmal halt nicht so gut ist, wie man sich das wünscht zum Fliegen. Das Wetterfenster für den Flieger ist relativ groß. Wir haben ja eben ein normales Motorflugzeug Regen oder so leichter Regen wird schon mal nicht stören. Turbulenzen sind auch relativ tolerant, der Flieger. Richtig böse wird es dann natürlich bei Gewittern und so Sturmböen und solchen Sachen. Da müssen wir dann halt dann tatsächlich landen und reagieren.
Oder halt bei schlechter Sicht, ne?
Genau, also wobei die Sichtflugverbindung, also wenn du VFR, du bist ja Pilot, wenn du noch die VFR-Sichtflugregeln hast, dann erinnerst du dich vielleicht, dass es, jetzt muss ich nachgucken, Bodensicht ist und 1,5 Kilometer Flugsicht, das ist nicht sonderlich viel. Also wenn man 150 km/h fährt und nur 1,5 Kilometer weit gucken kann, dann ist das schon sehr wenig. Das heißt, die reinen Sichtflugbedingungen sind schon sehr, ist dann schon relativ schlechtes Wetter und bis zu dem können wir rein rechtlich fliegen. Ob wir dann aus der Spaß an der Sache dann bei so einem Wetter noch fliegen, das muss man mal sehen.
Also ich bin mal über den Schwarzwald geflogen und habe nach vorne fast gar nichts mehr gesehen. Das fand ich nicht so wahnsinnig lustig, wenn du da mit 150 oder in meinem Fall 180 fliegst und einfach nicht weißt, wohin du fliegst, sondern in ein graues Etwas. Das fand ich sehr, sehr unangenehm und als ich dann gelandet bin, hatte ich dann doch ziemlich wackelige Knie. Ja, das ist ja. Das ist einfach nicht spaßig. Wann wollt ihr denn fliegen?
Also wir wollen am Sonntag den 30. fliegen. Das ist jetzt etwas weniger als zwei Wochen, anderthalb Wochen von hier. Und also am 30. am Sonntag geht's los. Wir beginnen am Morgen mit einem Art von Flugplatzfest, wobei das in Corona-Zeiten natürlich niemals ein Fest ist, sondern ein lockeres Zusammenstehen mit 1,5 bis 2 Meter Abstand. Und Flugplätze sind ja meistens sehr große Gelände. Bei schlechtem Wetter haben wir auch Hallen, das heißt, es wird alles sehr offen stattfinden und so sollten wir also auch der aktuellen Corona-Situation Rechnung tragen können. Allein in Schenes beispielsweise, wo wir starten werden, erwarten wir etwa 200 bis 300 Gäste. Also das muss man dann natürlich unter dem Corona-Thema mal anschauen, aber das wird sich auf der Flugplatzfläche so gut verlaufen können, dass wir da also keine Bedenken haben.
Und Realtime-Follow-up gerade, die Masken, die wir bedrucken lassen, sind auch so gerade in den Versand gegangen, also sie werden früh genug da sein. Wir haben auch selber welche.
Okay.
Genau, gibt es eigentlich Shownotes bei euch? Weil dann würde ich nämlich jetzt anfangen, eine Shownotes-Liste zu machen und da würde auch der Shop zu den, der Link zu dem Shop mit den Masken sein.
Ja, könnt ihr gerne machen. Wie ist denn eure Route? Also ihr habt ja schon gesagt, wo ihr startet, wo geht's denn entlang? Also nicht jeden Flugplatz möchte ich jetzt wissen, aber wo ist ungefähr eure Route?
Genau, da springe ich wieder in die Bresche, Malik. Du wirst noch genügend Zeit finden, das
Ganze. Ich fürchte auch.
Social Media zu erzählen, das ist nämlich auch spannend und Design und Bedrucken und Logo und all die Geschichten, die überlasse ich dir sehr gerne. Aviatisches, genauso wie in der Organisation, übernehme ich. Bin also für den aviatischen Teil zusammen mit dem Marco Buchholzer zuständig, der am Schluss ja unser Pilot in Control sein wird, also dem ja auch der Flieger sozusagen gehört in der Elektroflugschule und der den Flug verantworten wird. Aber die Route beginnend auf unserer Webseite kann man das sehr schön sehen, da gibt es extra eine Untermenü Route und Live-Tracking. Wir beginnen in Schenes, das ist so eine Stunde südöstlich von Zürich. Wie gesagt, morgens am 30. geht's los. Wir werden so zwischen 11 und 12 Uhr abfliegen. Die erste Station ist noch in der Schweiz, gerade so ein Stündchen Autofahren, Flugplatz Bierfeld, in der Nähe von Zürich eigentlich. Und von dort werden wir nochmal aufladen und dann den Grenzübertritt planen Richtung Donaueschingen. Donaueschingen ist dann schon unsere erste Station in Deutschland. Da werden wir dann eben Zoll- und Grenzübertrittsthematiken machen. Und dann geht es weiter im kleinen Hüpfern Richtung La, Karlsruhe, Baden-Baden und dann nach Bad Dürkheim. Bad Dürkheim ist der letzte Landeort des Tages und dort werden wir auch eine kleine Party, natürlich wieder Achtung, Corona, ein Happening machen, das unseren Flug würdig befeiern wird und wir haben dort Kontakt mit dem Flugplatz Bad Dürkheim. Die machen eine sehr, sehr schöne Welcome-Party für uns und es wird sicher was zu essen und zu trinken geben. Wir haben ein schönes Restaurant dort am Flugplatz und wir erwarten auch dort wieder einige hundert Elektromobilisten, Enthusiasten und Flugbegeisterte.
Da kann ich da kurz noch was zu sagen? Ist vielleicht ganz schön für den Hintergrund, wie das entstanden ist. Denn eigentlich, klar, Clean Electric ist ja bekannt, hat ja auch so ein Slack, also sprich ein Forum. Und in dem Forum sind ja auch genau wie um Electrify BW rum viele Elektroenthusiastinnen und Enthusiasten. Als die natürlich erfahren haben, hey, irgendwer macht da diese Elektroflugzeugsause, da kam von der Community so tierisch viel, boah, wo kann man das denn mal sehen? Ich komme nach Norderney, ich buche mir schon einen Zeltplatz, kann man die Route der Bodenfahrzeuge mitfahren und so. Und dann haben wir uns quasi reverse-engineert überlegt, ja, okay, wir haben natürlich Zwischenlandungen, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und da werden natürlich bei kleinen Flugplätzen, ist das ja sehr einfach Leute auftauchen. Und um das in eine Struktur zu bringen, haben wir dann eine Liste sozusagen über Nacht ins Netz gestellt und gesagt, okay, bitte tragt euch hier ein, wenn ihr irgendwo was organisieren möchtet. Also es kommt eigentlich aus der Community. Das ist nicht so, dass wir irgendwelche Happenings veranstalten, sondern die Leute finden sich sowieso zusammen. Und unser Bemühen ist jetzt auch gerade wegen Corona und so, das halt zu strukturieren und eben auch, es gibt auch eine Liste für Münster, wo es um Maximalbegrenzung von Leuten geht, ne, damit auf keinen Fall mehr Leute kommen, als eine offene Fläche da so sinnvoll vertragen kann.
Dann sag doch gerade nochmal die Webseite, wo man das alles findet.
Genau, das ist elektro-weltrekordflug.eu.
Elektro-weltrekordflug.eu.
Dann übernachtet ihr da und dann geht's weiter am nächsten Tag.
Genau, eine relativ kurze Nacht wahrscheinlich, weil wir mit den Leuten natürlich sprechen wollen, uns auch austauschen wollen. In Bad Dürkheim, wir werden vielleicht einen kleinen Vortrag halten über das, was wir schon erlebt haben und die Planung und die Story von der ganzen Planung und Geschichte her. Morgens ziemlich früh gegen 8 Uhr wollen wir Bad Dürkheim wieder verlassen, auf dem Luftwege natürlich, und dann landen wir nach einem kleinen 30-Minuten-Hüpfer in Mainz finden. Dort laden wir dann wieder auf, geht weiter nach Siegerland. Dort gibt es einige schon Enthusiasten, die sich dort mit uns treffen wollen. Siegerland anfängt.
Wann seid ihr in Finden?
So gegen 8.30 Uhr am Montag.
Zu dem Flugplatz habe ich auch ein besonderes Verhältnis.
Weil ja, ich habe da gewohnt.
Weil mein allererster Flug, den ich hatte, war mit einer Muni. Und da bin ich gelandet in Mainz finden damals.
Ja, der schönste Flugplatz der Welt.
Naja.
Ich werde ihn das erste Mal anfliegen, aber das kriegen wir alles hin.
Die IP. Alles easy, da ist nur Ecker davor.
Der nächste Hüpfer ist ein bisschen lustiger, Siegerland Flughafen. Dort werden wir im Formationsflug anfliegen. Wir werden dort wahrscheinlich begleitet von anderen Flugzeugen, von Bekannten von uns. Und da gibt es dann coole Luft-zu-Luft-Aufnahmen und vielleicht einen kurzen Überflug oder so. 11 bis 13 Uhr sind wir in Siegerland. Dort geht es dann weiter nach Meschede-Schüren. Dort wieder nur kurz aufladen und weiter bis nach Münstertelke. Wir erwarten, dass wir so zwischen 17 und etwa 20 Uhr spätestens, je nachdem wie der Tag verlaufen ist, in Münsterland. Dort gibt es auch wieder ein großes Hallo und Treffen von Elektromobilisten und natürlich auch wieder eine Abendveranstaltung. Übernachten dann in Münster und am nächsten Morgen geht es weiter, wieder 8 Uhr Abflug. Wir erwarten, dass wir so gegen 9 Uhr im Diepholz sein werden. Dann geht es weiter nach Westernstede-Felde. Und das ist dann schon die letzte Festlandstation, wo wir dann auch wieder begleitet werden von mehreren Flugzeugen wahrscheinlich, die aus der Region Hamburg noch dazu stoßen und einem UL und was sich da noch so alles angekündigt hat. Und dann werden wir gemeinsam den kleinen, die kleine Nordseezunge da sozusagen überfliegen und dann auf Norderney landen. Wir erwarten also, dass wir, wenn das Wetter soweit hält, am 1.9. so gegen 15 Uhr auf Norderney sind. Und damit wir auch sicher dann zum Zeitpunkt der großen Welcome World Record Party da sein werden, findet die erst am 2.9. statt. Also wir werden Zeit haben, vielleicht mal ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht zu schlafen. Und am 2.9. dann auf dem Flugplatz in Norderney großes Elektromobilisten-Happening mit Weltrekord. Wahrscheinlich dann die Beweisführung schon abgeschlossen und einer Bestätigung von der FAI, also der Luftfahrt, obersten Luftfahrtorganisation, dass wir einen Weltrekord aufgestellt haben.
Oder sieben.
Was macht ihr denn, wenn das Wetter nicht mitspielt? Also wenn ihr irgendwann mal entscheiden müsst, okay, wir würden zwar gerne weiterfliegen, aber jetzt wird es zu gefährlich. Und wie habt ihr das organisiert, dass auch bei einer schwierigen Wetterlage ihr eben nicht startet und da ihr euch eben keinen Druck macht? Weil ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Man denkt, okay, ich muss da jetzt unbedingt hin, da warten Leute auf mich, dann starte ich halt mal, auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Habt ihr da irgendwie eine Sicherheit eingebaut?
Ja, also fangen wir nochmal an mit den Sichtflugbedingungen, nach denen wir fliegen werden in der unteren höheren Luftraumklasse, die nennt man Golf. Das ist so 0 bis 600 Meter über Grund. Muss man sich vorstellen, dass es über dem Grund wie ein Teppich 600 Meter drüber gelegt ist. Und in diesem Luftraum, in diesem Grund bis 600 Metern, kann man schon bei relativ schlechtem Wetter fliegen. Also die Bedingung ist schlicht und ergreifend definiert über frei von Wolken. Also man darf also nicht durch Wolken fliegen. Die Flugsicht horizontal muss 1,5 Kilometer betragen. Das ist auch nicht sehr viel aus dem Flugzeug. Und man muss Erdsicht haben. Also mindestens mal muss man den Boden sehen. Das heißt, wir können schon noch bei relativ schlechtem Wetter fliegen. Klar, wenn es dann wirklich nicht mehr fliegbar ist, dann werden wir einfach landen. Wir haben ja so kurze Etappen, dass wir entweder dann direkt dort bleiben oder womöglich sogar einen Ausweichflughafen ansteuern werden. Der Flieger hat mehr Endurance-Reichweite, als wir unsere Legs, also die einzelnen Etappen, geplant haben. Das heißt, wir werden auch während des Fluges noch die Möglichkeit haben, links oder rechts auszuweichen, wenn es dann wirklich nicht mehr geht. Aber auf so knapp 100 Kilometern kann man das Wetter ja an dem Tag eigentlich schon sehr gut voraussehen. Die Entscheidung, dann am Schluss nicht mehr zu fliegen, die obliegt dann am Schluss dem Marco. Marco ist ein sehr erfahrener Fluglehrer und auch Pilot mit über 5000 Stunden und der wird das sehr, sehr gut und sehr sicher entscheiden können. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Weltrekorde geplant haben, die nicht in der Kategorie höher, schneller, weiter im Vordergrund stehen. Das ist das, was die Medien immer gerne haben möchten. Und Jeroen, du warst im Radio, du weißt das. Je spektakulärer, gefährlicher und lebensbedrohlicher, desto mehr Nachrichten. Und genau das wollen wir nicht. Unser Weltrekord, primärer Weltrekord, den wir aufstellen wollen, das ist die Energieeffizienz auf der Strecke. Wir wollen beweisen, dass wir mit relativ wenig Energieeinsatz, und da hoffen wir so auf einem Benchmark unter Model S auf der Straße, nach Norderney kommen. Und dieser Weltrekord und auch diese Benchmark, die wir setzen, ist eben nicht so zeitkritisch. Also wir werden nicht durch unseren Ambitionen oder durch unsere Kampfgeist gezwungen und gefördert, Risiken einzugehen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen effizient fliegen und das sollte relativ gut mit dem Wetter, das dann jeweils herrscht, zu vereinbaren sein.
Ich will euch da nicht so ganz rauslassen. Ja, ich weiß, man kann bei relativ schlechtem Wetter mit einem Flugzeug fliegen, aber trotzdem, wenn ich jetzt der Pilot bin, ja, und versuche einen Weltrekord und weiß, beim nächsten Halt warten Leute auf mich, was weiß ich, 100 oder 200 Leute, dann erzeugt das ja schon einen gewissen Druck auf den Piloten, dann auch zu starten.
Ja, dann halten wir es mal mit dem alten Flieger-Sprichwort. Jerome, du kennst das wahrscheinlich. Es gibt keine guten Piloten, es gibt nur alte. Und wir wollen alt werden. Und worst case ist es dann halt einfach so, dass wir drüben anrufen, auf dem anderen Flugplatz sagen, hör mal, ihr seht selber auf dem Wetterradar oder ihr guckt einfach aus dem Fenster und seht, das ist nicht fliegbar. Schön gewesen. Keine Ahnung, was wir dann machen. Jerome,
ich habe eine Ahnung.
Ja, los, Malik, hau rein.
Weil, Morell, du hast jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht dran gedacht, aber wir haben ja ein paar Community-Anbindungen auch deswegen eingebaut. Wir haben Live-Tracking auf der Homepage, also Leute sehen sowieso, wo wir sind. Und wenn ich jetzt, wir haben jetzt viele Interviews gegeben und so, und ich habe den Journalistinnen und Journalisten auch immer gesagt, es ist auch so, wir können das sowieso nicht wirklich so auf Zeit durchplanen, weil eben die Wetterbedingungen unklar sind. Das sind Richtwerte für uns. Wir versuchen das. Es kann halt sein, dass da irgendwo ein Leck weniger bei rauskommt und dass wir uns ein Hotel suchen müssen oder so. Das kann alles sein. Das ist halt eine Pioniertat. So ist das dann eben. Aber wir haben mehrere Sachen, die die Leute live gucken können. Also wir haben zwei Bodencrews, reden wir vielleicht auch noch gleich drüber, wie wir das machen. Aber die sind über Glimpse getrackt und das wird man auf der Homepage abrufen können. Das Flugzeug selber wird getrackt auf verschiedene Arten und Weisen. Also einmal Flightradar 24, aber eben auch über Glimpse, was sehr, also Glimpse ist sowas wie, man kann auf Google Maps immer gucken, wo jemand ist. Und das geht mit dem Flugzeug auch ganz gut, weil das fliegt ja so niedrig, dass es halt sehr guten Handyempfang hat und dementsprechend können wir sowas eintüten. Und zusätzlich bemühen wir uns gerade drum, mit einem Sponsor von uns, mit Canon, auch einen Live-Videostream aus dem Flugzeug anzubieten, so viel wie die Datenverbindungen dann halt hergeben. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten von den Leuten, die, sage ich mal, jetzt in der Gegend von Bad Dürkheim sind, die fragen sich, wann kommen die denn da an? Dann können die das sehr schnell auf der Homepage erahnen oder halt die sehen, ah, die sind noch so und so weit weg. Dann brauche ich mich ja jetzt noch nicht ins Auto zu setzen mit den Kindern, um zum Flughafen zu fahren, sondern die brauchen sicherlich noch eine Stunde oder so. Außerdem haben wir natürlich sowieso laufend unsere Feedback-Schleifen über die Facebook- und Instagram-Seiten. Die werfen wir natürlich dann gerne in die Shownotes. Das heißt, es gibt sehr viel Anbindung auch an die Community und an alle Menschen, die dann eben irgendwo warten. Das betrifft auch so Kamerateams vom SWR und vom NDR und so, die haben sich angekündigt. Denen habe ich halt auch gesagt, okay, an dem Tag checkt bitte unsere Homepage. Wir haben das Tracking an und deswegen heißt der Menüpunkt dort auch Route und Live-Tracking.
Okay. Sag mir mal was über das Flugzeug an sich, weil so viele elektrische Flugzeuge gibt es ja noch gar nicht. Leider.
Das Asiatische darf ich wieder. Also, es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe elektrischen Flugzeuge. Und die elektrische Fliegerei in der Modellfliegerei beispielsweise seit den 80ern, Ende der 80er, sicher schon mal gang und gäbe. Ich selber zum Beispiel habe nur einen einzigen Verbrennermodellflieger mal gehabt. Alles andere war bei mir sowieso schon elektrisch und das ist schon ein paar Jahre her. Und so gibt es auch einige Prototypen elektrische. Aber der Unterschied mit der Pipistrel Velis, mit der wir fliegen. Pipistrel ist der Hersteller und Velis ist das Produkt oder Velis Electro sogar. Und dieses Produkt ist das erste EASA-zertifizierte Flugzeug. Das kann man sich vorstellen, wie als wenn wir beide, Jerome und Jana, irgendein cooles Elektroauto bauen, das dann Muster zulassen, zum TÜV gehen, das alles abnehmen lassen und das so als Experimental oder Prototype abnehmen lassen, dann dürfen wir da zwar mit rumfahren, vielleicht gibt es Einschränkungen, wann und wie viel Uhr und in welchen Wetterbedingungen wir rumfahren dürfen, aber grundsätzlich ist das erlaubt, womöglich gibt es sogar Einschränkungen, dass nur Jana oder der Jerome fahren darf, weil das halt eine Experimental- oder Prototype-Zulassung ist. Genauso das gibt es auch in Flugzeugen, man kann sich zum Beispiel rein theoretisch auch selber ein Flugzeug bauen, das kann man eben als Home-Build oder Experimental zulassen und dann darf nur dieser Pilot, der darauf trainiert ist, in diesen Wetterbedingungen, zum Beispiel auf diesem Flugplatz damit starten. Das gab es schon eine ganze Reihe Elektroflugzeuge und eines der größten und bekanntesten Projekte ist ja dieses Solar Impulse von Bertrand Piccard aus der Schweiz auch. Die haben ja mit einem hunderte Franken Millionen Budget extra einen Flieger dafür gebaut, sind damit um die Welt geflogen, haben eine riesen Armada von Material und Leuten auch noch um die Welt geflogen und haben damit bewiesen, dass man mit einem Solarflugzeug fliegen kann. Und was wir machen ist, dagegen Kindergeburtstag, aber wir nehmen das erste Serienprodukt, das erste Produkt, was du dir auf der Webseite klicken kannst, dann kriegst du es irgendwann geliefert. Als normaler Pilot darfst du da einsteigen. Es geht los. Also die erste Serienmaschine, die voll elektrisch ist und das ist das Highlight, was wir in der Industrie im Moment haben. Das ist auch der Meilenstein sozusagen in der Aviatik, dass Elektrofliegen jetzt in der, in Anführungsstrichen, Massenproduktion gekommen ist. Und mit dem Flieger, der Pipistrel Velis, werden wir diese Rekorde aufstellen.
Dann gib doch gerade nochmal für alle, die jetzt nicht Lust haben, den Clean Electric Podcast nochmal im Ganzen zu hören, so ein paar Eckdaten zum Flugzeug. Also was kostet so ein Flugzeug? Wie groß ist der Akku? Welche Ladeleistung hat es? Und wie weit kann ich damit fliegen? Gerne. Die Standardfragen.
Die Standardfragen, auch das ist wieder ein Fall für die Shownotes. Wir haben eine FAQ auf unserer Webseite, weil diese Fragen sind nicht ganz neu. Und natürlich habe ich das sozusagen parat. Also die erste Frage ist natürlich, was hat denn das Ding so für eine Leistung? Das hat so knapp 60 Kilowatt. Das ist schon ganz okay für so einen kleinen Flieger. Und wir werden im Steigflug so 40 Kilowatt brauchen. Im Reiseflug sollte das so mit 20 Kilowatt vielleicht ein bisschen drunter gehen. Also wenn man das vergleicht mit Model S, 17, 18, 19, 20, 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, das sollten wir schaffen. Der Flieger selbst ist relativ klein, hat so knapp 11 Meter Spannweite, wiegt eben 600 Kilo. Das ist das maximale Abfluggewicht für diese Flugzeugklasse auch. Der Flieger ist zertifiziert als sogenanntes Light Sports Aircraft, das ist LSA. Früher hieß das mal UL. Ultralight, genau, UL. Das ist so ein bisschen anders angepasst davon. ULs waren, glaube ich, nicht 600 Kilo, aber diese Ecolights in der Schweiz hießen die mal. Aber das ist eine Klasse, die eben nicht international standardisiert ist. In der Schweiz ist es ein LSA, also Light Sports Aircraft.
Ich darf auch mit meinem UL nicht in die Schweiz einfach so einfliegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
UL ist nämlich nicht international standardisiert, sondern nur die PPLs, also Privatpilotenlizenzen. Wenn man den Flieger mal so runterstrippt, Leergewicht inklusive Batterien 428 Kilo, eben maximales Abfluggewicht 600, da bleiben 172 für die beiden Menschen, Pilot und Passagier über, 172 durch 2, kannst du dir ausrechnen, so viel Platz ist da nicht drin.
Jetzt wollte ich noch sagen, Benzin muss man ja noch dazu rechnen, aber muss man ja nicht.
Muss man nicht, das stimmt. Die Akkus haben etwa 25 Kilowattstunden, also 24,8 ist es angegeben. Wir laden mit 22 kW, also sollten wir mit etwa einer Stunde durchkommen Und die Endurance, also die Zeit, die das Ding geradeaus fliegen kann, ist mit 50 Minuten angegeben bei einer Reisegeschwindigkeit von 75 Knoten. Die Luftfahrt ist ja auch gerne mal mit Knoten und Meilen und Füßen unterwegs.
Also so 130 km/h, ne?
Ja, so 140 hätte ich jetzt geschätzt. Mhm. Und wenn man dann 50 Minuten mit diesen 140 fliegt, dann kommt man eben so kurz unter 140, 30 Kilometer Reichweite. Wir planen defensiver.
Startgewicht 600 Kilo, du hast gerade gesagt, es bleiben so was übrig, 175.
172, wenn man es genau rechnet, also 170 über den Daumen.
170 über den Daumen, das sind dann 85 pro Nase.
Genau.
Wir zwei zusammen im Flieger.
Ja, dann wird
schon
ein
bisschen, überladen.
Ich glaube, da wäre wär überladen. Müsst ihr euch, musstet ihr euch da runterhungern?
Also ich habe tatsächlich das auch ein bisschen als Challenge gesehen, um ein wenig fitter in den Flieger zu steigen, als ich das Projekt gestartet habe. jedes Kilo, was du nicht mitschleppen musst, das geht natürlich für die Reichweite bzw. Energieeffizienz. Und wir wollen ja einen Effizienzweltrekord aufstellen. Ich sag mal so, die dicken Wanderschuhe bleiben zu Hause und wir haben ja Sommer, also werden auch nicht so viel Kleidung mitgenommen werden. Und das ist auch der Grund, weil die Zuladung von dem Flieger ist nun tatsächlich limitiert, überschaubar, haben wir eine Bodencrew. Denn auf allen unseren Flugplätzen sind wir das allererste Elektroflugzeug, was die je auf ihrer Halle stehen haben, also was je auf die Landebahn kommt. Hm. Bei allen Stationen auf dem Hin- und auf dem Rückweg hatte ich noch keinen einzigen, der mir gesagt hat, ja, nö, Elektroflieger haben wir jahrelang. Also gibt es nicht. Und dann war natürlich die Frage, okay, wir laden dann bei euch auf. Aufladen? Naja, wir sind etwa da, wo wir vor 10, 12 Jahren in der Elektromobilität waren. Und Jana ist ja selber eine Zoe-Pionierin. Du weißt es noch, wenn du mal...
Ja.
Wann hast du mit Elektrofahren angefangen?
2013, also dann schon mit richtigen Autos.
Okay, aber jetzt, also 2013 war ja auch schon noch ein bisschen Challenge. Ich glaube, ja. Nur so Langstreckentouren hast du auch gemacht, oder?
Ja, ja,
bis Schottland. Und dann weißt du auch, dass es immer so war, solange sie Licht haben, haben sie auch Strom, aber kommt man auch dran.
Ja. Ja.
Und genauso sind wir auch. Flugplätze haben ja eigentlich alle Licht.
Also ich kenne jemanden, der hat sich tatsächlich einen E27-Adapter gebaut.
Ja.
Für, also genau. Dass er den in die Fassung reinschrauben kann und auf der anderen Seite war ein Schokostecker, Schokobuchse. Genau.
Gardena auf CE hat ja nicht funktioniert, aber genau das. Also und an dem Punkt sind wir heute in der Fliegerei. Wir müssen also unsere eigene Ladeinfrastruktur mitnehmen. Die Ladegeräte von der Pipistrel ist leider ein proprietäres, also ein eigenes, kein CCS Typ 2 irgendwas, ist es halt leider was eigenes von Pipistrel. Auch das eigene Ladenetzwerkprotokoll, also wir haben ein eigenes Ladegerät, sozusagen zwei. Und die Geschichte erzählt jetzt Malik, weil das ist bodengebunden und das ist Logistik.
Ja, man muss sich vorstellen, dass die Ladegeräte ungefähr so Reisekoffer groß sind. Also stell dir vor, ihr habt so einen 30, 40 Kilo schweren Reisekoffer aus Metall und unten sind quer nochmal zwei so Streben montiert, damit das Ding auch auf Rädern rollen kann.
Eben, warum sollte man auch einen 6 Kilo Prusa-Lader nehmen, wenn man zwei Koffer mit 30 Kilo nehmen kann?
Ja, da würde mich, die Gründe würden mich auch mal interessieren, für warum das eigentlich so geworden ist.
Aber also wenn
das,
ihr Prusa-Lader braucht, sagt er Bescheid, wir haben nur welche.
Na gut, ich denke mal, die haben versucht, das Flugzeug möglichst leicht zu bekommen und die haben sich gesagt, naja, mit diesem Flugzeug wird wohl nicht auf Strecke gegangen werden, sondern das wird vor allem für die Schulung benutzt, starten und landen und dann bleibt es ja am Flughafen. Also lagern wir das Ganze aus.
Ja gut, aber trotzdem brauchst du nur einen 6 Kilo Prusa-Lader.
Okay.
Ich meine, im Prusa-Lader gibst du vorne Drehstrom rein und dann kommt hinten Gleichstrom raus. Hm.
Gut, ja, auf jeden Fall ist das, was wir jetzt tun und brauchen, auch genau das, was du gerade beschreibst, nämlich Drehstrom.
Ja.
So am besten 32 Ampere, diese CEE-Dosen, sprich die roten Starkstromdosen, die man kennt. Mhm. Und das war auch die erste Challenge für auch Kerstin bei uns im Team und Tom und auch noch die Community, dass wir erstmal rauskriegen, wie sind die Flughäfen auf unserer Route ausgestattet? Haben die Strom? Haben die vielleicht nur 16 Ampere auf ihrem Starkstrom, wenn sie überhaupt welchen haben, oder haben die 32 Ampere, das bedeutet für uns ja, laden wir eine Stunde mit 22 kW oder laden wir zwei Stunden, ne, mit nur 11 kW. Also das wäre halt, weil wir für unsere Tourplanung wäre es relativ fatal, wenn wir auf einmal überall doppelt so lang laden müssen wie fliegen. Und deswegen ist auch zum Beispiel einer, was war's, Bielefeld ist glaube ich rausgefallen, einfach wegen der Stromsituation. Und deswegen ist es dann so gewesen, nachdem die Route grob abgesteckt war, hat Morell, glaube ich, Kontakt aufgenommen mit den ganzen Flughäfen und eben konkret abgefragt, habt ihr Strom, wie ist die Situation dort, hat das auch mal jemand getestet? Und da sind tatsächlich auch wieder, ich kann es nur sagen, Clean Electric Community, unfassbares Volk, die sind auch selbst zu Flughäfen gefahren und haben dann mit dem Tesla zum Beispiel mal die Dosen belastet und festgestellt, oh, da fliegt ja dann die Sicherung raus. Und dann hat vielleicht der wunderbare Flughafenbetreiber gesagt, oh, Moment, das regeln wir, da kommt jetzt diese Woche ein Elektriker und dann ist das gefixt, bis ihr kommt. Also das ist wirklich das Feedback und die Resonanz und dieses Hand in Hand mit der Community und auch mit den Flugplatzbetreibern war einfach oder ist nach wie vor einfach grandios, sonst hätten wir das gar nicht so stemmen können. Ich als Nichtflieger hätte gar nicht gedacht, auf wie viele Probleme man da stoßen kann.
Also wenn ihr in Finden Probleme habt, dann müsst ihr einfach ein bisschen früher runtergehen, in Ortsmitte ist eine Ladesäule. Könnte ein bisschen eng werden mit dem Landen, aber also, es gibt so eine Straße, die heißt Poststraße. Also, da könnt's mit 11 Metern hingehen.
Das sind ja vielleicht die schönen Geschichten, die man eben im Clean Electric damals noch nicht erzählen konnte, weil sie auch alle noch nicht passiert waren. Diese ganzen Interaktionen mit der Community waren einfach großes Tennis. Ich hatte vielleicht den größeren Task, ja, das alles mit den Flughäfen abzuklären und auch vieles mit den Leuten, die sich bereit erklärt haben. Oftmals waren es auch Elektriker oder sehr elektroaffine Leute, die dann auf die Flugplätze vorbeigegangen sind und dann war einer der Flugplätze, war mega cool, sagt dann, ja, also ich kenne da jemanden, ist ein guter Freund von mir, der hat da drüben eine Werkstatt und da ist Drehstrom direkt an der Halle und also wenn du da landest, dann können wir den zu viert den Flieger über die Bundesstraße, sind nur 200-300 Meter und dann links ist die Halle schon. Also, wie meinst du das jetzt? Ja, der liegt ja nicht so viel, den schieben wir dann über die Bundesstraße, er würde dann auch noch jemand von der Polizei kennen und könnte man das dann absperren oder beleuchten oder so und dann schieben wir den da einfach mit der Hand die Straße da runter und dann links in die Halle. Ich so, okay, ja, ist vielleicht eine Notlösung, aber so richtig cool planen tun wir das jetzt mal nicht.
Ja.
Also es sind so, die Leute waren total enthusiastisch, haben also auch die ungewöhnlicheren Ideen sich getraut zu präsentieren, das ist mega cool. Das waren jetzt so Dinge, wo wir im Vorfeld natürlich gesagt haben, okay, das sind so die Worst-Case-Szenarios. Die nehmen wir jetzt mal nicht in die Planung, wenn wir dann während der Etappe, sind ja knapp 1000, nicht ganz 700 Luftlinie, aber 1100 auf der Straße, Kilometer, werden wir noch einiges erleben und vielleicht dann auch sowas, also vielleicht schieben wir dann den Flieger ja auch noch doch noch über die Bundesstraße, mal sehen.
Ihr habt ja also, großen Wert drauf gelegt, dass ihr ein Serienflugzeug nehmt, ne? Weil ich denke, ihr wollt auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass eben die Vereine sich mal überlegen, weil vor allem Vereine kaufen solche Flugzeuge, so ein Flugzeug anschaffen. Da würde mich schon interessieren, was so ein Flugzeug mehr kostet als ein normaler Flieger in der Klasse oder in der Kategorie. Kann man da was sagen?
Ja, es gibt da so einen Listenpreis für den Flieger, der ist 170.000, jetzt weiß ich nicht, ist Franken oder Euro. Naja, es liegt ja auch nicht so weit voneinander. Ich glaube, es ist Franken. Ich hab den Frankenpreis wahrscheinlich im
Kopf. Also schon deutlich teurer als ein normaler Flieger.
Ja, was kostet denn die Virus? Also das ist ja das vergleichbare Kolbenflugzeug, ne? Das Pipistrel Virus. Ehrlich
gesagt nicht.
Ja, weil ich rechne so für ein UL so 80.000 bis 100.000 Euro für ein gutes UL. 170.000 ist natürlich deutlich mehr. Allerdings ist ja, wenn ich jetzt Platzrunden schrubbe, weil in der Schulung macht man das ja, dass man startet, landet, braucht man ja relativ viel Benzin. Da spart man dann natürlich.
Ja, das ist die gleiche Diskussion wie mit den Elektroautos.
Genau.
Da bist du natürlich viel mehr im Thema und Jerome, was die Kalkulation betrifft, als ich jetzt. Aber wenn du das unter der Gesamtkostenbetrachtung machst, dann hast du zwei Aspekte. Das einmal bei den Fliegern natürlich der Treibstoff. Und er ist übrigens noch verbleit. Die meisten Flugzeuge, weil Vergaser aus den 50ern Entwicklung, haben eben noch Blei in
den Treibstoffen. Wobei die Cessnas halt vor allem, ne? Also die modernen ULs, glaube ich, haben das nicht mehr, oder? Mehr,
genau, aber eine ganze Reihe von Flugzeugen und ich würde sagen, noch eine sehr große Anteil von Flugzeugen fliegt, also verbleiten Sprit ohne Katalysator und oft mit sehr wenig Schalldämpfer. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, neben dem reinen Treibstoffverbrauch, den wir natürlich viel effizienter machen können. Der Marco spricht dann immer von Faktor 4 bis 5 effizienter, was den Treibstoffverbrauch, in diesem Fall Energieverbrauch betrifft, haben wir noch den Lärm. Und das ist, glaube ich, der richtige Gamechanger bei der Geschichte. Abgesehen davon, dass Strom über die Zeit immer regenerativer und grüner in Anführungsstrichen wird, weniger CO2-Emissionen pro Kilowattstunde hat, auch im normalen Strommix, haben wir den Lärm. Und der ist bei dem Flieger einfach fantastisch reduziert. Wenn man sich das vorstellt, man steht so in der normalen Restaurant-Entfernung von der Landebahn, dann sind das so 100-200 Meter vielleicht. Sobald der Flieger abgehoben hat, ist der praktisch nicht mehr hörbar. Klar, beim Start, beim Andrehen vom Propeller, dann spürt man noch, wie der Propeller die Luft also in Bewegung versetzt und ein Propeller im Stand hat ja dann ganz andere Charakteristiken als ein Propeller im Flug. Das können wir mal im Detail diskutieren. Aber der Flieger wird leiser, je schneller er oder je mehr er beschleunigt. Und wenn er dann wirklich so 100-200 Meter weg ist, ist er nicht mehr hörbar. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können also die Pilotenausbildung, die ja, wie du sagtest, Jerome, immer Platzrunden sind, also in der Nähe vom Platz sind, wo es dann die Leute, die auf dem Boden leben und auch die Restaurantbesucher eigentlich nervt. Also wenn 1-2 Leute Spaß mit der Sportfliegerei haben, nerven sie locker mal 1-200 Leute am Boden, die samstags, sonntags Kaffee trinken und auf der Terrasse sitzen. Und das Thema kann man mit dem Elektroflieger eben komplett anders angehen. Und
ach,
das
ist ja. Der eigentliche Motorrad ist ja das gleiche Thema.
Ja, ich bin ja mit einer Super Dimona geflogen. Kann man ja mal im Internet gucken, was das für ein Flugzeug ist. Ist ein moderner Motorsegler. Der war auch sehr leise, weil er halt eben Schallschutz hatte und auch einen modernen Motor. Aber ein anderer Aspekt, der ja auch genauso wie beim Auto ist, ist natürlich auch die Wartung. Die Wartung ist bei Flugzeugen sehr aufwendig. Ich glaube, alle 50 Flugstunden muss der Motor gewartet werden, also relativ häufig. Auch das fällt ja mehr oder weniger weg, oder, beim Elektromotor?
Ja, genau. Also die Wartung von Flugzeugen macht man ja im Gegensatz zum Auto zum Beispiel proaktiv. Also man will in der Luft mit absoluter Sicherheit vermeiden, dass etwas wegen Verschleiß oder Überlastung kaputt geht.
Ja, das wäre blöd.
Also man kann ja schlecht rechts ranfliegen.
Nein, rechts ran schon, aber hilft nichts. Also,
genau, das ist ja, wenn es blöd beim Autofahren wird und wenn man echt nicht mehr so richtig weiß, dann tritt man auf die Bremse, bleibt stehen und hat man die Situation eingefroren. Und diesen Freeze-Faktor, den hast du in der Fliegerei natürlich nicht. Du musst also immer schon während des Fluges in deiner Bewegung Plan B und C haben. Und Motorausfall ist ja auch immer im Plan B sozusagen einkalkuliert, ist aber nicht schön. Also die Pipistrelle beispielsweise gleitet sogar noch relativ gut, wenn man das mal mit Motorflugzeugen sonst so vergleicht. Die, jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig, ich glaube,
ein
Gleitwinkel von 1:18 oder 15 hatte ich jetzt im Kopf, genau.
Also aus 1 Meter Höhe macht sie 18 Meter Strecke.
Genau, genau. Oder um es wirklich aus 1000 Meter Höhe, und das ist nicht so unrealistisch, dass wir in der Höhe mal unterwegs sind, kommen wir 18 Kilometer weit unter Idealbedingungen. Also das ist so nicht, dass ein Flugzeug, wenn der Motor ausfällt, vom Himmel fällt. Und es gibt ja auch Segelflugzeuge, die haben gar keinen Motor und fallen ja auch nicht vom Himmel. Und diese Pipistrelle Velis hat so etwa 1:15 oder 18, ich muss mal nachschauen, und ist somit also noch ein ganz okay gleitendes Motorflugzeug. Daran sieht man auch die aerodynamische Güte von dem ganzen, von der ganzen Konstruktion, und das macht sie auch so effizient. So richtig schnell ist sie nicht. Die Dimona, die du gerade eben angesprochen hast, die macht ja allein Reisegeschwindigkeit 200, bei so 70-80% Leistung macht die DA40 etwa so 200 km Reise. Die Pipistrelle hat die Maximalgeschwindigkeit von 200, und wir werden also eben eher so bei 140, 150 rumfliegen.
Ja, ich habe, mir fällt noch was ein, was ich eben vergessen habe zu erzählen. Die Bodencrew, Kiste, ihr hattet danach gefragt, weil wir wissen, dass ein Flugzeug in Luftlinie, was ungefähr 150 km/h fliegt, schneller sein wird als ein Auto, was die ganze Strecke auf der Straße machen muss und nicht Luftlinie fahren kann, sind wir auch zu diesem Hase-Igel-Prinzip gekommen, dass wir zwei Bodencrews haben, also zwei Charger auf zwei Tesla Model S, und die werden abwechselnd die Stationen schon voranfahren. Das heißt, das Flugzeug fliegt los, ein Bodenteam ist bereits schon vorgefahren und am besten schon da bei Landestation Nummer 2. Und dann fährt das erste Team los, und was noch beim Flieger war, und fährt direkt schon zur übernächsten Station. Das heißt, die eine Bodencrew macht immer die ungeraden Stationen 1, 3, 5, 7 und so weiter, und das andere Bodencrew-Team macht dann die geraden 2, 4, 6 und so. Und da, wo wir uns wieder treffen, ist quasi bei den Übernachtungsorten. Weil sonst wäre das anders nicht zu machen. Ob das dann aufgeht, ob da Stau ist, ob irgendwas ist, wird man dann sehen. Aber da danke auch nochmal an Tesla, die uns auch Autos überlassen. Das ist auf jeden Fall was, wo wir mit dem Supercharger-Network und so natürlich, also wo wir davon profitieren, dass wir uns zumindest am Boden inzwischen über Reisetätigkeit mit Elektroauto keine großen Gedanken mehr machen müssen.
Lass uns noch mal ein bisschen über Technik reden. Du hast gesagt, um die 24 Kilowattstunden hat der Akku. Das ist ja jetzt nicht besonders groß, also im Vergleich zu anderen Akkus. Und wenn man das jetzt kaufen würde am Markt, dann würde der Akku 4.000-5.000 Euro kosten. Also wenn ich jetzt rein die Zellen kaufen würde. Bei bestimmten Zellen würde ich da auch deutlich nochmal drunter kommen mit dem Preis. Also der Akku kann ja tatsächlich nicht den hohen Preis an diesem Flugzeug ausmachen, oder? Oder sind da spezielle Akkus drin?
Ich meine, Flugzeug zu entwickeln ist immer sehr, sehr teurer. Also viel teurer als bei der Autoentwicklung. Und das dürfte mit ein Grund sein für die hohen Preise. Also auch ein normales Flugzeug kostet Schweinegeld auf gut Deutsch. Also die Super Dimona, ich weiß gar nicht mal, was die kostete, aber auch irgendwo zwischen 80 und 100.000 Euro. Wenn du das Flugzeug anguckst, denkst du, naja gut, mit 20.000 müssen wir ja hinkommen.
Ja, also ja, aber es kostet ja jetzt das Doppelte.
Das kostet jetzt knapp das Doppelte,
ja. Aber jetzt der reine, also die reine Technik kann es ja nicht sein, was den Preis so hoch treibt. Das ist ja dann eher dann die Entwicklungskosten, die auf sehr wenige Flugzeuge umgelegt werden müssen.
Also ich habe gesehen, die Virus kriegst du, das sind jetzt Artikel aus dem Aero-Kurier von 2017, wo da steht, die kannst du auch auf 180.000 konfigurieren als Motorflieger. Okay. Also das geht schon, 135 geht die, glaube ich, los. Es ist jetzt nicht scheinbar, ich weiß die aktuellen Preise nicht, aber das Doppelte von dem anderen Flieger ist es eher so, ein Drittel drauf und für einmal komplett neu entwickelt, vielleicht nachvollziehbar. Also für mich.
Ich denke, die wird auch nicht so oft verkauft, zumindest im Moment. Und dann ist natürlich der Stückpreis dementsprechend hoch. Je kleiner die Serie, desto teurer wird's.
Also Morell, sie verkaufen alles, was sie haben, ne?
Genau, die Pipische Velis ist auf, ich würde sagen, einige Zeit auch. Also gut, da kann ich jetzt natürlich nicht für Pipische sprechen, aber ich würde mal sagen, dass für ein, zwei Jahre die Produktionskapazität ausverkauft ist. Hm.
Marco hat 2 Jahre gewartet jetzt,
genau,
hat er gesagt.
Marco hat, glaube ich, die ersten 2 Jahre aufgekauft.
Erwartet ihr denn, dass es jetzt bei den Flugzeugen, dass das, wenn man jetzt sagt, das Flugzeug, was ihr habt, ist jetzt so der Stand vielleicht vom eSmart, der 2012 auf den Markt kam oder vom iMIF 2011, kann man sagen, das ist jetzt so ungefähr der Stand von der Technik und dass das jetzt genauso rasant geht wie bei den Autos? Oder schauen wir da eher in Dekaden nach vorne?
Ja, also vom Entwicklungsstand ist es schon ein sehr seriöses Flugzeug. Was du meintest mit dem Preis des Akkus, klar sind da irgendwo auch Standardzellen drin, aber in der Luftfahrt hast du alle möglichen Sicherheitsprüfungen und Zertifizierungsaufwände. Also so einfach den Akku, glaube ich, für den Preis kriegst du in die Luftfahrt nicht eingebaut. Da sind überall Stempel und wichtige.
Das Ding darf auch nicht brennen.
Ja, genau. Es darf auch noch nicht rekuperieren, zum Beispiel.
Nur bei Boeing, der durfte auch brennen.
Stimmt, rekuperieren darf das Flugzeug ja auch nicht.
Ja, genau, das darf es im Moment nicht, aber es kann es. Die Software hätte das schon mal vorgesehen gehabt. Der Propeller ist extra rekuperationsoptimiert auch designt worden. Aber es ist im Moment halt in der Zulassung nicht möglich. In dieser Zulassung ist es nicht möglich. Das braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Bundesämter, Luftfahrtbundesämter, Bundesamt für Zivilluftfahrt oder eben die internationalen Behörden davon überzeugt sind, dass das Akkuaufladen im Flug keine katastrophal risikobehaftete Tätigkeit ist. Im Moment ist es nicht erlaubt. Das ist super schade, weil jeder Sinkflug sozusagen könnte man nutzen, um wieder einen Teil der Energie zurückzugewinnen. Das ist ja das, was wir im Segelfliegen machen. Wir sammeln Energie der Lage in die Höhe und nutzen sie zum Ausgleiten. Wenn man sich das mit dem Motorflugzeug vorstellt, dann haben wir eben irgendwann die Höhe. Und wenn wir dann halt kürzere Landungen machen, gibt es da sogar Bremsklappen, Landeklappen und alle möglichen widerstandsgenerierenden Flugmanöver, um kürzer zu landen. Und diese könnte man natürlich nutzen, stattdessen mit dem Propeller zu bremsen. Ist aber im Moment nicht erlaubt, wird aber kommen. Zu Janas Frage zurückzukommen, wo stehen wir im Moment in der Entwicklung? Also wie gesagt, ein sehr seriöses Flugzeug, würde ich sagen, ist das schon. Die technische Entwicklung profitiert natürlich von der unglaublichen Skaleneffekte aus der Automobilindustrie und der gesamten Elektrifizierung im Moment. Ich gehe mal davon aus, und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Weltrekorde jetzt halt mal aufstellen können, weil wir die Ersten sind, die mit diesem zertifizierten Flieger unterwegs sind. Der nächste zertifizierte Flieger wird natürlich in jeder Leistungsmetrik überlegen sein. Ich denke, dass der nächstgrößere Akku schon drin sein wird. Vielleicht kommt jemand auf die Idee, da noch ein etwas andere Design und eben Flugzeugzellenform zu bauen. Dann wird das Ding vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben, ein bisschen schneller sein. Und schon werden alle unsere Weltrekorde gebrochen. Und das ist auch gut so, denn die stellen wir auf, damit der nächstbessere kommt und sie brechen möge.
Und was seht ihr so für einen Zielhorizont? Kann man jetzt sagen, also zum Beispiel, als wir angefangen haben, also mit den Elektroautos damals, zum Beispiel Nino vom Danzai-Blog und ich und auch viele, die das auch gemacht haben, aber nicht so darüber geschrieben haben oder das nicht so kommuniziert haben, Das war ja dann schon ein bisschen verrückt, sich 2014 in ein Auto mit 100 Kilometer Reichweite zu setzen und dann nach Schottland zu fahren. Und heute ist das ganz normal. Also heute siehst
oder
du hier
nach Nordafrika, der Michael Bär.
Aber heute ist es ja ganz normal. Ich meine, heute fährst du an einen Supercharger und dann stehen da Teslas aus aller Herren Länder. Ich habe jetzt in Stuttgart auch schon Taycans mit norwegischen Kennzeichen gesehen. Das ist ja, da ist ja jetzt schon eine Normalität eingekehrt innerhalb von jetzt 6 Jahren.
Mega cool, oder?
Ja, oder? Also ich wurde ja immer noch ausgelacht 2013, wo ich gesagt habe, ne, also Elektromobilität ist das große Ding und so. Und auch mein Chef, der hat da irgendwie nicht so dran geglaubt, ist inzwischen eines Besseren belehrt und würde auch nicht mehr so Dinge erzählen, wie wo sollen die alle tanken, das hat er inzwischen auch verstanden. Das wird ihm heute auch nicht mehr rausrutschen. Aber glaubt ihr, dass das beim Fliegen vielleicht genauso schnell geht? Also zum einen, weil wir haben ja jetzt, wie das du schon gesagt hast, die Skaleneffekte aus der Elektromobilität auf der Straße und aus dem stationären Bereich, was die Akkus und was die Motoren und was Inverter und Effizienz angeht, dass das, obwohl die Luftfahrtindustrie langsamer ist als die Autoindustrie natürlich und viel längere Zyklen hat, dass das trotzdem helfen kann, dass man vielleicht in 10 Jahren über die Geschichte, die ihr uns heute erzählt, herzlich lacht und sagt, pff, genau, in 7 Stunden von Zürich nach, in 3 Tagen von Zürich nach Norderney, genau.
Darf ich, Morell,
haben wir mit Krügen das Wasser vom Brunnen geholt. Und so.
Darf ich da deine Antwort einleiten, weil ich schon weiß, was du sagen wirst? Ich habe noch was für die Shownotes, nämlich Morell hat Marco interviewt und Tom und ich haben es gefilmt. Und da sind sehr viele dieser Antworten drauf. Da gibt es ein YouTube-Video zu, das werfen wir dann mal in die Shownotes, wer sich da intensiver mit befassen möchte. Jetzt, Morell, werfe ich mal das Mikro zu dir rüber.
das wird sich sehr viel schneller durchsetzen, weil bei Fahrzeugen, bei privat besessenen Autos ist auch immer ein ganz, ganz großer emotionaler Faktor da dran. Und die Leute kaufen sich ja Autos für die 1-2 Urlaubsfahrten im Jahr. Und wenn du das so in die Luftfahrt überträgst, dann müsstest du ja auch jeweils einen Airbus A320 oder einen 747 kaufen, weil mit dem fliegst du ja einmal im Jahr in die Ferien.
Ja, deswegen habe ich so einen auch im Garten.
Stimmt, habe ich gesehen.
Da würde ich mir lieber eine alte MiG 29 oder eine F18 kaufen oder so. Die kostet das Gleiche, macht vielleicht mehr Spaß. Diese emotionale Diskussion hast du natürlich in Flugschulen nicht. Die Jungs können alle rechnen, die haben harte Business Cases, Kosten-Nutzen-Rechnungen. Die haben Fluglehrer, die X kosten, die haben Flugstunden, die Y kosten, die haben Piloten, die haben Auszubildende oder Schüler, Flugschüler, die so und so viel Geld dafür bereit sind zu investieren, das zu lernen. Und wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, ich mache dir das 20% oder 30% günstiger, dann ist die Diskussion an der Stelle beendet. Denn ob der Flieger so oder so oder so aussieht, ist der Flugschüler herzlich egal, wenn er zweisitzig ist, gut zu fliegen ist und in den Gesamtkosten deutlich günstiger ist. Und das wird dieses Flugzeug beweisen. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das ein kompletter No-Brainer wird, wenn du eine kommerzielle Flugschule betreibst, zu überlegen, welchen Flieger du dir kaufst.
Also ich glaube, für die Flugschule gebe ich dir recht. Also so ein Flugzeug zu betreiben wird sehr viel günstiger sein, weil eben ja die ganzen Spritkosten und der Sprit am Flugplatz ist meistens deutlich teurer als an der Tankstelle in der Stadt. Und auch die Wartungskosten werden sehr viel geringer sein. Das Problem, was ich aber sehe, ist, ich möchte ja, wenn ich dann das Fliegen gelernt habe, beziehungsweise nicht fliegen lerne, muss ich ja auch mal vom Flugplatz wegfliegen zu anderen Flugplätzen, um die Lizenz zu machen. Und dann, wenn ich dann irgendwann die Lizenz habe, möchte ich ja auch irgendwo hinfliegen. Also ich bin zum Beispiel von der Hahnweide, wo ich geflogen bin, immer gerne nach Freiburg zu meinen Eltern geflogen. War ungefähr eine Flugstunde hin, eine Flugstunde zurück. Das wäre schon mit diesem Flugzeug kaum mehr machbar. Das heißt, wir brauchen eine größere Reichweite. Und da sehe ich halt das Problem, dass wir ein Gewichtsproblem haben. Das hast du beim Auto Angst nicht.
Reichweiten bekommt beim Flugzeug aber eine ganz andere
Dimension. Ja, natürlich. Ja, genau. Beim Auto spielt das Gewicht nicht so die große Rolle wie beim Flugzeug. Und die Batterien wiegen halt nun mal das, was sie wiegen. Ich denke, das wird eine Herausforderung sein. Also auch Flugzeuge zu bauen, die auf Strecke gehen können, die, sagen wir mal, 3 Stunden am Stück in der Luft bleiben können.
Was soll ich sagen? Kommt alles. Das ist wie in der Automobilität. Wir hatten Fahrzeuge, die anfangs sehr leicht und wenig Reichweite hatten und sind jetzt in wirklich Tages, wie sagt man das, in in täglicher Nutzungsfunktionalität angekommen. Alltagstauglichkeit, Entschuldigung, das Wort hat mir gefehlt, Alltagstauglichkeit. Und im Moment ist dieser Flieger alltagstauglich für die Ausbildung, für Platzrunden und die nächste Generation wird genau das haben, wird mehr Reichweite haben. Der entscheidende Vorteil, und das ist das, was in der Luftfahrt ganz, ganz spannend ist, weil die Akkutechnologie wird sich weiterentwickeln. Und wir werden vielleicht auch von Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Polymer-Akkus, wo wir heute sind, dann auf andere Akkutechniken gehen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber das wird kommen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender physikalischer Effekt hinzu. Ein vollgeladener Akku wiegt genauso viel wie ein leerer.
Ach, pappelapapp.
Und jetzt stell dir mal vor, das einzige Gewicht, was wir da durch die Gegend schleppen, ist eben der Energiespeicher und nicht die Energie als solches. Das ist der Unterschied zu Treibstoff. Da transportieren wir vor allem die Energie als solches und die wiegt. Und die musste man auch in Flugzeugen manchmal aufwendig verteilen, weil alles, was nicht genau im Schwerpunkt ist, ist ungünstig in Flugzeugen. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Akku,
dafür gibt's die Trim,
deren genau. Energiespeicher weniger wiegt als vorher, also als heute, denn die Energie wiegt nichts. Und dann wird es richtig interessant. Und das ist, glaube ich, der Blick in die Zukunft, den wir als Zukunftsforscher gerne mal wagen. Wenn man dann mal so exotische Batterietechnik anschaut und die Energieträger immer leichter werden, dann wird es richtig spannend für Elektro.
Ich bin gespannt. Ich hoffe es, dass es so ist. Dieser ganze Flug durch Deutschland kostet ja auch Geld. Wie finanziert ihr das Ganze? Ihr habt vorhin schon von Sponsoren gesprochen, ne?
Malik U-Turn. Eigentlich, du bist der Sponsoren-Man, aber natürlich Sponsoren sind...
Sponsor-Man,
genau. Es ist so, die ganze Aktion kostet geschätzte 50.000 bis 80.000 Euro. Ja, wir haben auch erstmal so geschluckt und haben dann gedacht, okay, whatever, muss man irgendwo auftreiben. Das Schöne ist, wir haben so viel Medienreichweite, dass Menschen natürlich und Firmen vor allem auch was wert ist. Dementsprechend saßen wir heute, glaube ich, 5 Stunden zusammen, Morell, und haben quasi virtuell im Computer schon mal den Flieger beklebt, weil wir die ganzen Sponsorenlogos da ja auch irgendwie aufbringen müssen, dass sich alle damit wohlfühlen. Genau, auf der Homepage kann man das auch sehen. Es gibt tatsächlich nicht nur sehr viele Privatmenschen, die einfach Geld über den Zaun geworfen haben. Wir haben quasi nicht mal gefragt, da prasselte Geld auf unser PayPal, weil Enthusiastinnen und Enthusiasten aus der Elektroszene, ihr wisst selber, wie das ist, alle verrückt. Ja, und dann gibt es aber eben auch Firmen, ne? Teilweise welche, Morell, was haben wir da so dabei? Also welche, die so natürlich in dem Bereich arbeiten, ne? Und irgendwie Windpower zum Beispiel und so. Du hast da mehr Kontakt mit denen.
Also ich würde mich vielleicht als den Sales oder den Storyteller von der Geschichte bezeichnen. Natürlich habe ich, oder was heißt natürlich, ich habe die Ehre gehabt, da einen Großteil des Budgets einzuwerben, ohne das großartige Team. Und da ist also vor allem auch Kerstin ganz, ganz nett zu nennen, wäre das überhaupt nicht so möglich gewesen. Weil ich bin der, immer die Geschichte erzählt, den Staub aufwirbelt und sie sammelt dann halt die dann runtergefallenen Früchte ein. Ne? Das ist ganz hervorragend.
Schön gesagt.
Das hat gut geklappt. Und ja, wir haben wirklich coole Sponsoren und ich bin so froh, dass wir Sponsoren ganz viel aus dem Bereich der Elektromobilität haben, die also irgendwo im Bereich regenerative Energien, Nachhaltigkeit, Effizienz, also Strom- und Energieeffizienz sind, vielleicht sogar Energieanbieter sind und jetzt mag ich ein paar nennen. Also die Elektro-Suisse war der erste, mit dem wir sofort Kontakt haben, sehr konkreten Kontakt haben. Der Claudio Pfister dort von der E-Mobile von Elektro-Suisse ist sofort hellhörig gewesen und hat gesagt, komm, wir finanzieren einen Teil von eurem Projekt, einen kleinen Teil, aber auch einen großen Teil aus Sicht von Elektro-Suisse. Und vor allem sind sie die Normierungs- und Zertifizierungsstelle für alle Elektroinstallationen in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Position auch in Deutschland gibt. Ich würde sagen, so der VDI oder so. Was gibt es da so vergleichbar
in
Deutschland? Ja? Ja. Also Elektro-Suisse ist der VDI in der Schweiz und die haben uns extra für diesen Flug, damit wir ihn auch sauber dokumentieren und eben als Weltrekord einreichen können bei der FAI, Messgeräte gebaut, einen Prozess geschrieben, Dokumentation vorgelegt, wie viele Sportzeugen wir brauchen, wann wo was plombiert werden muss. Sie haben die Zähler geeignet. Sie haben also wirklich Hardware-Infrastruktur, die werde ich heute Abend, 21 Uhr in einer Viertelstunde, kriege ich die ans Haus geliefert vom Claudio persönlich. Und sowas machen die zum Beispiel. Dann haben wir Firmen, die aus der Energieeffizienz sind, Solarmanager beispielsweise, ist eine kleine Software, die auf einem Raspberry Pi läuft und Energieeigenverbrauchsoptimierung macht von der Solarzelle. Mega cooles Produkt, auch aus der Schweiz. Malik hat schon gesagt, die Canon sponsert das gesamte Hardware, Kameras, Selfie-Kameras, weiß nicht, musst du besser
erklären. Ja, Streaming, ja, so Streaming-Kameras, also
alles, was man
all
unser braucht, Equipment. Um coolen Social-Media-Content zu generieren, kommt von Canon, was mega, mega cool ist. Die Firma Designwerk, die Denkfabrik der Elektromobilität, macht nicht nur eine coole Party bei uns in Schenes, sondern auch noch wirklich Sponsoring und eben Geld an das Projekt überweisen. Windpower, hast du gesagt. Wir haben so einen kleinen Pilotenbedarf, heißen die. Die machen halt etwas, Jerome kennt das noch, Kniebretter und Karten und Headsets und solche Sachen, was man so als Pilot halt haben möchte. So ein Shop davon. Ja, wie gesagt, privat auch Leute, die bis so tausende Euros privat über den Zaun werfen, was ich absurd sensationell genial finde. Das finde ich klasse, die Unterstützung. Ein Flugschüler von Marco hat da wirklich Geld investiert, damit es möglich wird. Ja, also in dem
Bereich.
Ja,
wer sind die mit einem Taycan nach Norderney kommen? Das finde ich auch so vollkommen krass, mit unserem Logo bedruckten Taycan.
Ja,
das
ist ein Energiebetreiber. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, wer das jetzt ist.
Naja, steht ja auf eurer Webseite. Jetzt aber mal eine persönliche Frage. Es sind ja nur noch wenige Tage, bis ihr auf dem Rollfeld steht, der Motor leise vor sich hin
säuselt. Ja, ich nicht daran. Wir haben gar keine Zeit für Podcasts.
Wie voll ist die Hose? Also wenn du jetzt an den Flug denkst und denkst so, okay, ich bin jetzt in der Luft und alles hängt, also mein Leben hängt jetzt daran, dass der Strom auch aus den Akkus rauskommt und der Motor sich dreht und der Strömungsfilm nicht abreißt.
Jana, unter uns, hört ja gerade keiner zu, ganz unter uns. Fliegerisch ist das nicht so eine Challenge.
Ja.
Es ist logistisch natürlich ein Wahnsinnsding. Und es ist, weil halt so viele Leute dann beteiligt sind, weil wir so viel
kommunizieren. Mir sagte vor kurzem jemand, Flugzeugfliegen wäre total langweilig.
Geradeausfliegen ist langweilig.
Geradeausfliegen ist langweilig, ja. Das kann auch jeder. Also
ich bin tatsächlich mit der Alpha, mit dem Vorgänger der Velis, beim Marco in der Flugschule auch mal 2 Minuten geflogen. Und ich habe noch nie in so einem Flieger gesessen vorher. Mhm. Ich konnte eine Linkskurve hinbekommen. Danach habe ich gesagt, okay, entweder du übernimmst das jetzt oder wir sterben.
Im Simulator habe ich es dann immer im Boden gesteckt.
Ja, genau, das habe ich ihm auch gesagt. Also auf dem Amiga damals.
Nein, also Fliegen an sich, wenn du mal in der Luft bist und geradeaus fliegst oder links oder rechts, das ist oder rauf oder runter, das ist ja gar nicht so schwierig. Das Schwierige ist das Starten und Landen und zu wissen, wo bin ich eigentlich gerade. Das ist die Herausforderung.
Ja, aber es ist ja schon was Besonderes. Also ich weiß nicht, ist die Maschine ist ja wahrscheinlich nicht so im Dauereinsatz normalerweise, sondern die fliegt mal irgendwie eine Runde und dann wird es wieder auf. Ja, doch, die ist dann, ja, also das.
Ich meine, die ist durchgebucht, ne? Also,
ja. Okay. Ja. Also, es ist eigentlich.
Und Platzrunden sind schwierig für so ein, also sind anstrengend für ein Flugzeug.
Das heißt, du bist total, also du bist, was das Fliegen angeht und das in der Luft sein. Bist du total entspannt, weil ein Fallschirm könnt ihr ja nicht mitnehmen.
Ich habe
das Flugzeug normalerweise, oder? Und,
mit Marco bin ich jedenfalls total entspannt.
Das Flugzeug hat doch einen Fallschirm, oder? Also ULs in Deutschland müssen einen haben. Wie ist das mit dem?
Wie gesagt, das ist international nicht standardisiert. Die Vorgänger, die Malik auch mitgeflogen oder geflogen hat, ist mit so einem Fallschirm-Gesamtrettungssystem ausgestattet gewesen. Das ist ein Fallschirm, der mit Raketentriebwerk aus dem Flugzeug geschossen wird und das gesamte Flugzeug dann gerettet hätte.
Genau.
Also mit Mann und Maus sozusagen dann eher sanft in den Boden abgelegt hätte. Die Velis, die wir jetzt fliegen, hat kein Fallschirm mehr.
Okay. Bei UL hat immer einen Fallschirm. Ja, ja. Da musst du sogar so eine Ausbildung machen, dass du mit Feuerwerkszeugs umgehen kannst. Total verrückt.
Also wir planen keinen Absturz mit ein und die Wahrscheinlichkeit ist auch wirklich gegen null. Wie gesagt, selbst wenn der Motor ausfällt, kann man praktisch überall noch landen. Wir haben da genügend Alternativen. Der Flieger ist klar.
Wie viel Meter braucht der zum Landen?
200-300, oder?
Ja, ich habe 240 im Kopf, aber ich glaube, das kann falsch sein. War das nicht? Weißt du es, Morel?
Ja, ich habe die kürzeste Landestrecke jetzt nicht im Kopf. Also es geht immer darum, willst du danach weiterfliegen oder ist er danach kaputt und du steigst noch unbeschädigt aus? Ne? Es gibt immer so verschiedene, ich sag mal, Katastrophenstufen von
Landen. Das muss man dann halt abstufen, ne? Also je nach Situation.
Genau.
Also wenn Take-off Run wäre 246 Meter. Das ist aber Take-off, ne?
Mhm.
Weil die haben hier beide 246/241 angegeben.
Dann war ich ja nicht so weit weg. Ich habe 200-300
gesagt. Ah, okay.
Super schön. Ich bin super. Könnt ihr irgendwo noch Hilfe gebrauchen?
Könnt ihr überhaupt noch mehr Hilfe organisieren und handeln?
Also braucht ihr zum Beispiel konkret einen Co-Piloten. Ich würde mich da zur Verfügung stellen.
Ja, dann passt aber auch.
Ich würde sogar noch abspecken bis dahin.
Ich glaube, also, du könntest nicht mal alleine losfliegen.
Fangen wir mit der ersten Frage an. Also Hilfe ist immer gut in Form zum Beispiel von Geld. Hilfe kann aber auch bedeuten, genau, schling. Hilfe kann aber auch bedeuten, dass man zum Beispiel einfach die Aktion cool findet, das auf seinem LinkedIn, Twitter, Facebook teilt und sagt, hey Leute, guck mal, da passiert was Schönes, das gehört ja auch schon dazu, das würde uns auch schon helfen. Leute, die ihre lokalen Medien kennen oder einen Redakteur irgendwo kennen aus der Region und sagen, Mensch, das ist ein cooles Ding, komm doch mal vorbei. Einfach selber vorbeikommen wäre fantastisch auf den Stationen. Und da haben wir auch ein bisschen so den Nachteil zu einem Vorteil verwandelt. Natürlich hat das Ding nicht so eine riesen Reichweite und wir müssen viel zwischenladen.
Ja,
auf der anderen Seite bietet das die Chance,
mit allen Menschen. Da kommt ja jede Lokalzeitung.
Genau. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte, weil man kommt mit den Leuten in Kontakt, man ist vor Ort, wir haben es nur durchgerechnet, wir sind nur etwa mit 1700 Leuten verabredet.
Ja, und also ich meine,
wir wissen, dass sie etwa kommen.
Ihr habt das Schweizer Fernsehen, ihr habt den Südwestrundfunk, vielleicht noch
einen
hessischen kriegt er nicht, aber Südwestrundfunk ruft zweimal, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, den WDR, den NDR, ist doch super. Und dann noch die ganzen privaten.
Also ich weiß nicht, ob die jetzt alle kommen, es wäre natürlich toll, wenn jemand das jetzt hört. Und
ja, die müssen ja kommen, ich meine, hallo, Weltrekord, ihr wollt 7 Weltrekorde aufstellen. Genau. Und ich meine, der WDR hat ja zum Beispiel Lokalzeiten für jede Telefonzelle in Nordrhein-Westfalen. Wenn sie wohl nur ein Kamerateam haben, das in Münster oder in Legde bei euch vorbeischaut.
Also herzlich gerne.
Ja, also
das war so die
liebe Redakteurin,
liebe Redakteure. Das Handling der Hilfe haben wir eigentlich ganz gut geregelt über zum Beispiel auch unseren Slack und wir haben eine sehr, sehr natürliche Helferliste, die auch auf der Webseite verlinkt ist, wo man sich eintragen kann, wenn man eine coole Idee hat. Also wir wollten das schon ein bisschen sammeln. Ich glaube, das Handling von auch den Massen von guten Ideen haben wir, glaube ich, gut im Griff. Und ich glaube, das Spannendste wird jetzt sein, diesen Flug auch durchzuführen. Bitte drückt uns die Daumen fürs Wetter. Es macht halt einfach mehr Spaß, wenn es ein bisschen gutes Wetter ist. Und von daher würde ich sagen, ist das jetzt auf einem guten Weg. Fliegerisch hast du gefragt, wie gesagt, ist nicht so eine super Challenge. Die Weltrekorde, ja, die stellen wir auf, aber die sind unkritisch, was zum Beispiel Risikoanalysen betrifft. Das sind alles Weltrekorde, die dann automatisch rausfallen. Und wenn man sich die mal anschaut, die beißen sich auch ein bisschen. Also wenn du jetzt möglichst effizient fliegen willst und wir wollen auch für diesen Flieger die höchste Geschwindigkeit pro Strecke einreichen, das sind ja Dinge, die fallen sozusagen mal automatisch raus, wenn man sich den Aufwand der Dokumentation und der Sportzeugen und der FAI-Gespräche und die alle Geschichten schon macht, dann fällt das ja automatisch raus. Aber unser primäres Ziel wird nicht sein, höher, schneller, weiter zu sein, sondern energieeffizient zu sein. Und deswegen würde ich sagen, haben wir diesen Risikofaktor da sehr gut im Griff.
Ich bekomme gerade noch eine Zuhörerfrage rein.
Richt?
Ja. Ganz, ganz hart. Der möchte unbedingt wissen, was ist eigentlich mit Solarzellen auf dem Flugzeug? Wenn ihr denn Solarzellen aufs Flugzeug machen würdet, könntet ihr da nicht ewig fliegen?
Genau.
Also, ich meine, ihr habt 11 Meter Flügelspannweite, das ist ja ein bisschen mehr Oberfläche als beim Auto.
Ja, genau. Diese Diskussion führen wir immer mal wieder und ich sag mal so, ja, man kann Solarzellen auf Tragflächen machen und dass das auch funktioniert, das hat ja die Solar Impuls von Bertrand Piccard, ich glaube 2015, bewiesen.
Die hat ein bisschen mehr Spannweite gehabt.
Die hat nämlich 72 Meter Spannweite gehabt. Und jetzt kriegt man einen Eindruck dafür, wie effizient ein Flugzeug sein muss und wie wenig Energie eine Solarzelle am Schluss doch generiert, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Denn wenn du wirklich ewig fliegen willst, wie die höhere Frage gerade war, dann musst du die Energiemenge aufnehmen am Tag, die dir reicht, um sie durch die Nacht zu bringen. Das heißt, wenn du, nehmen wir mal an, wir fliegen mit 20 Kilowatt die Stunde, dann musst du in der Solarzelle also mehr als 20 aufnehmen oder generieren, in die Batterien speichern, um bei untergehender Sonne genügend Energie im Flugzeug in Form zum Beispiel auch von höherer Geschwindigkeit, aber eben auch elektrischer Energie gespeichert zu haben, um dann über die Dunkelphase wieder Höhe langsam abzubauen, abzugleiten, vielleicht ein bisschen langsamer zu fliegen, effizienter zu fliegen und dann natürlich auch die Energie aus dem Akku zu nutzen, um durch die Dunkelphase zu kommen bis am nächsten Tag. Dass das funktioniert, hat die Solar Impuls bewiesen. Es ist ein geniales, fantastisches Projekt gewesen mit einem unglaublichen Engineering- und Finanzaufwand. Wenn man sich so einen Flieger anschaut, das Gewicht anschaut und den Preis anschaut, dann sieht man, dass man für die Fläche, die man hat, einfach niemals mit heutigen Solarzellen so viel Energie generieren kann, dass es nur ansatzweise Sinn macht.
Und warum fliegt ihr nicht mit Wasserstoff, fragt ein anderer Hörer.
Bertram B. aus Zitt.
Ja, also polemisch gesprochen hat die Luftfahrt ja ihre Erfahrung mit Wasserstoff gemacht und das in Lakehurst beendet.
Da war es aber nicht der Treibstoff, sondern nur das Auftriebsmittel.
Ja, ja, aber auch der Wasserstoff dabei. Es gibt tatsächlich Befürworter von Wasserstoff in der Luftfahrt und es wird sicher auch Flugzeuge geben, wo das Sinn macht.
Vor allem bei großen Flugzeugen, denke ich.
Ja, das ist nämlich genau die Frage, wie groß muss ein Flugzeug sein, dass es dann Sinn macht oder wie groß darf es dann eben nicht sein, damit es dann irgendwie auch wieder nicht handelbar wird. Also Wasserstoff, das kennt ihr ja alle, ist ja ein sehr reaktives Gas, wird erst sinnvoll transportierbar bei irgendwie 600, 700 Bar. Dann braucht es eben druckfeste Behälter, die in der Luftfahrt bei minus 50 und irgendwie plus 40, 50 Grad gut funktionieren, schwingungsfest sind, am besten nichts wiegen. Das sind alles Herausforderungen aus der Luftfahrt. Dass das geht, hat zum Beispiel auch die Pipistrel-Hersteller bewiesen. Die haben an dem Fuel-Cell-Flugzeug mal experimental gebaut, ein Prototyp gebaut, um zu zeigen, dass das geht. Ist sogar ein Viersitzer, weil sie zwei Rümpfe aneinander geklebt haben mit einer Tragfläche in der Mitte. Ja. Kann man auf der Webseite von Pipistrel mal schauen. Link gibt es in den Shownotes dann. Und dass das funktioniert, haben sie bewiesen. Ob das jetzt für klein-, mittelgroße Flugzeuge Sinn macht, muss sich dann noch zeigen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaube eher, und das ist vielleicht der nächste Teaser, dass wir in Hybridflugzeugen einen Sinn sehen werden. Und ich glaube, dass die Entwicklung für etwas größere Flugzeuge in diesem
Hybrid Bereich jetzt Wasserstoffhybrid oder
Benzinhybrid.
Genau, also oder Turbine, also Kolben- oder Turbinentriebwerk Hybrid an einen Generator mit Pufferbatterie. Denn wir haben in einem normalen Flug einen äußerst unterschiedlichen Leistungsbedarf. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, der Flieger steht auf der Landebahn, dann ist das Triebwerk aus. Du startest, brauchst die maximale Leistung, also am besten 130% Leistung und im Steigflug dann vielleicht noch so 70, 80 und im Reiseflug dann vielleicht noch 50 oder 60. Und wenn du landest, minus 20%. Das heißt, du hast extrem unterschiedliche Leistungsbedürfnisse.
Bedarfe.
Während des gesamten Missionsprofils, nennt man das, oder des gesamten der verschiedenen Flugphasen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du die Bandlast, also den Reiseflug, mit einem optimal eingestellten, wie auch immer gearteten fossilen Triebwerk machen kannst und nur diese Unterschiede in dem Leistungsbedarf durch ein elektrisches Hybridsystem über einen kleinen Puffer lösen kannst, dann hast du ein sehr effizientes Flugzeug. Dann hast du die Vorteile von Elektro mit den Vorteilen von fossilem Antrieb kombiniert. Das ist der Unterschied zu Autos, wo das oft meines Erachtens nicht viel Sinn macht. Bei Flugzeugen kann das Sinn machen. Und jetzt kommt noch der Punkt, dass wir den Treibstoff dann vielleicht synthetisch hergestellt haben.
Das wäre die nächste Zuschauerfrage gewesen.
Dann hätten wir tatsächlich ein Flugzeug, was ziemlich viele Vorteile aufeinander vereint, nämlich Reichweite, Gewicht, Zuladung, Leistungsfähigkeit, CO2-Neutralität, Lärm zum Beispiel im Flughafenbereich könnte man elektrisch starten und im Reiseflug ist Lärm nicht mehr so kritisch und da würde man den Triebwerk haben. Jetzt ist natürlich ein sehr langer Vortrag gewesen, aber schön habt ihr
das heißt, noch verarbeitet. Das heißt, es ist noch viel Luft nach oben bei der nachhaltigen Luftfahrt.
Ich möchte da einen Gedanken auch noch mitgeben,
was ins Phrasenschwein.
Den ich in der Schweiz gelernt habe. Allein die Tatsache, dass Flugzeuge ja anders gebaut werden können, ne? Bei Autos hat man das ja auch schon. Ne? Ist das ein umgebauter Verbrenner oder ein echtes Elektroauto? Da finde ich, sieht man augenfällig die Unterschiede von außen nicht so sehr. Bei Flugzeugen, das kennt man ja von Lilium und so, ist das halt so krass anders, weil zum Beispiel, ist das geheim, was wir da in der Schweiz gesehen haben? Oder können wir das nennen, Morell?
Bei Rolf. Unter uns.
Ich überlege gerade.
Ja gut, also es gibt Antriebsprinzipien.
Andere allein, Formen.
Also die grundsätzliche Idee ist, wenn du, was mir unklar war als Laie, ne, dass der Propeller vorne am Flugzeug, der ist für mich ja so given. So, da gehört der hin, da macht der wahrscheinlich total Sinn. Genau, aber wenn man den da vorne lässt, wenn man ihn da vorne wegnimmt, spart man alleine oder gewinnt man 20% Effizienz. Alleine, weil der nicht mehr gegen den Flugzeugrumpf bläst. Und solche Sachen kannst du aber mit einem Kolbenmotor eventuell schlecht machen, weil du musst ja diesen sehr schweren Motor irgendwie an diesen Propeller kriegen. Bei einem Elektromotor sieht das aber anders aus. Und dann kannst du diese Propeller eben woanders hin tun. Und plötzlich kriegst du nur durch Umbau des Flugzeugs, durch die Form des Flugzeuges 20% Effizienzgewinn. Und da kann man sich mal auch als Laie schon mal so ein bisschen in die Zukunft projizieren, was eigentlich da noch so gerade in Bewegung gerät. Was es halt viel mehr als nur ist der Akku ein bisschen besser oder so.
Genau, das kompensiert nämlich, also diese erheblichen Effizienzsprünge, die waren mit den klassischen Antrieben einfach nicht mehr machbar. Also da waren alle Designmöglichkeiten ausgeschöpft. Und mit dem neuen Antrieb kannst du Motoren an Stellen platzieren, wo du vorher nie drüber nachdenken konntest, die viel aerodynamisch sinnvoller sind.
Siehe Drohnen auch, ne?
Genau. Ja, aber ja. Drohnen sind wieder ein ganz anderes Fass, was wir gerne aufmachen können.
Was passiert, wenn man an ein Verkehrsflugzeug zu große Turbinen hängt, das hat man ja bei... Genau. Bei der Boeing gesehen, genau, bei der 737 Max.
Ja, genau, da gab es dann auch Bedürfnisse, das schnell durchzuboxen, genau. Ja.
Also ich muss jetzt leider gehen.
Bevor du gehst, ein Tipp noch, den ich euch geben wollte, wo ich mir Gedanken zugemacht habe, was ihr da noch nicht dran gedacht haben solltet. Zieht euch warm an. Ihr habt ja gesagt,
ihr macht was zu essen mit.
Jana, ihr wollt ja Aufkleber drauf machen auf das Flugzeug, ne? Wir hatten diese Super Nimona, ein weißes Flugzeug, und dann hatten wir einen Sponsor und haben da Aufkleber drauf gemacht. Es gab tatsächlich Probleme mit der Zulassung irgendwie, habe ich irgendwie im Kopf, weil das absichtlich weiß gestrichen war, damit, wenn die Sonne drauf knallt, das sich nicht zu stark erwärmt. Wenn du jetzt einen Aufkleber drauf machst mit einer anderen Farbe, erwärmt er sich stärker als das Weiß. Und das kann Probleme geben. So nur als...
Genau, das ist der Grund. Also es gibt noch ganz viele andere Bedürfnisse
bei den
von Flugzeugen. Du veränderst die aerodynamischen Eigenschaften. Du hast, wenn du Folie drauf klebst, natürlich so eine kleine Kante, einen Turbulenzerzeuger. Du hast Regen, Wind, schlechtes Wetter, Hitze, die dem Flieger dem Aufkleber zusetzen, dass er sollte sich in der Luft, wenn es geht, nicht abpellen. Also gibt es ganz, ganz viele Bedürfnisse und ich glaube, das haben wir gut im Griff.
Okay. Gut, ja. Dann...
Ich weiß nicht, wann kommt eure Sendung raus?
Möglichst schnell.
Freitag. Okay, weil, falls es noch... wenn es heute Freitag ist für euch da draußen, dann gäbe es noch ein letztes Update bei Clean Electric am Samstag, also die Sendung live am Samstag, dann am Sonntag kommt sie raus, wo wir dann auch nochmal quasi die allerletzten, neuesten News auch für die Community rauswerfen, die bis dahin so entstanden sind.
Okay, gut.
Dann mal gerne vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit.
Petri Heil, oder wie man sagt. Was sagt man denn mit
Fahrt? Immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
Genau. Nein, es geht beim Fliegen nur um die Landung. Happy Landings.
Ja, Happy Landing,
genau. Happy Landings,
okay. Genau. Alles klar, dann danke für die Einladung. Sehr gerne und wie gesagt, kommt heil an und wenn ihr dann wieder da seid, also wenn es dann passiert ist, dann sollten wir vielleicht auch nochmal miteinander quatschen, wie es denn dann war.
Auf jeden Fall. Ich kann leider,
wir sehen euch in der Nähe.
Ich kann leider in Mainz nicht dabei sein, weil ich arbeiten muss und das Wochenende davor bin ich an dem Sonntag in Mainz arbeiten und am Montag bin ich in Stuttgart arbeiten, das ist sehr... ungünstig.
Ich guck mal.
Wird bemüht sein, das ganze Social-Media-Erlebnis so zu gestalten, dass es sich anfühlt, als wenn du mitfliegst.
Ja. Wir werden fleißig retweeten und teilen und liken und kommentieren.
Genau. Okay, alles klar, euch beiden. Alles Gute und bis bald. Ne? Mhm. Macht's gut. Genau.
Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank, dürfen wir mal wieder bei euch zu Gast sein.
Ja. Danke dir. Ciao. So, das war jetzt richtig interessant, vor allem für mich, weil bin selber geflogen. Aber leider gab es damals keine Elektroflieger. Das ist echt schade. Das würde ich gerne, hätte ich das auch mal selber ausprobiert zu fliegen. Was gibt's noch für Themen, die auf der Straße liegen? Ich bin jetzt gerade aus der Bretagne zurück. 1000 Kilometer in 2 Tagen gefahren. Ich hätte es auch in einem Tag fahren können. Ja, mit dem Elektroauto. Ja, hat auch funktioniert. Genau. Da gab es eine Szene, wo ich gedacht habe, das zeigt mal wieder sehr genau den Unterschied zwischen einem Tesla und einem normalen Elektroauto.
Ich erzähle ja gleich mal einen anderen Unterschied zwischen einem Tesla und einem
Auto. Ja, es gibt viele Unterschiede. Auto. Nein, aber ich kam am Supercharger an. Und da stand ein Audi Superchargeur, ja. Und da stand ein Audi e-tron. Ein e-tron.
War ja in Frankreich, oder?
War in Frankreich.
Also war es ein e-tron.
Ein e-tron. Jedenfalls, da war eben noch eine andere Ladesäule und da stand die Frau davor, die das Auto gefahren hat und hatte ihr Handy in der Hand und versuchte also diese Ladesäule irgendwie freizuschalten. Ich habe einfach angesteckt, bin dann auf die Toilette gegangen, habe noch links und rechts geguckt und bin dann wieder zum Auto zurück und wir wollten eigentlich nur eine Viertelstunde da stehen und sind dann nach einer Viertelstunde wieder losgefahren. Jo, und die Frau war immer noch vor der Ladesäule und hat immer noch versucht, das Ding freizuschalten. Habe ich auch wieder gedacht, okay, so funktioniert Elektromobilität auf Dauer auch nicht, wenn wir dieses Problem nicht langsam mal in den Griff bekommen. Und ich habe jetzt einen Tesla seit 2017. Da hat sich ja was Superchargeur betrifft, ja einiges getan. Also zum Beispiel Spanien fällt mir da ein, da war noch gar nichts 2017. Inzwischen ist es gut versorgt. Irland gab es noch gar nichts.
Kann man leider nicht mehr hinfahren.
Ja gut, ja im Moment zumindest. Irland gab es noch gar nichts, dann gibt es auch inzwischen was. Also da hat sich furchtbar viel getan. Man würde sich wünschen, dass es nicht nur bei Tesla so ist, sondern auch bei anderen. Aber jetzt gibt es ja auch zum Beispiel die Station von VW, Mercedes,
Ionity,
ich kam gar nicht auf den Namen.
Die Stromapotheke.
Genau, und da kam heute die Meldung rein, dass auch da wieder...
Heute ist Mittwoch,
dass da der letzte günstige Anbieter jetzt auch seine Preise erhöht, nämlich...
Maingau Energie.
Genau, und da ist es jetzt auch wieder
teurer. Die subventionieren jetzt auch nicht mehr
Ionity weiter,
weil man muss ja dazu sagen,
ja.
In Maingau hat man 35 Cent, glaube ich, bezahlt. Aber Maingau hat an Ionity natürlich den Preis bezahlt, der auf der Clearing-Plattform eingestellt war. Und der war natürlich deutlich höher. Und das ist natürlich auch kein Geschäftsmodell. Aber mal, ich bringe jetzt mal einen anderen Vergleich zwischen Tesla und anderen Autobauern. Also was vielleicht andere Autobauer besser können als Tesla, ist zum Beispiel, wenn ich mir ein Audi kaufe, ist die Spur eingestellt, wenn er vom Werk kommt. Wir haben ja hier schon öfters über meinen Model 3 gesprochen und das säuft wie ein Loch.
Richtig.
Ja, wir haben das jetzt abgestellt.
Die Spur gestellt.
Genau, ich war in Melsungen, das ist im schönen Nordhessen. Okay. Da gibt es eine Tesla Roadster Werkstatt, also die einzige Tesla Roadster Werkstatt, spezialisierte Tesla Roadster Werkstatt in Deutschland.
Aber nicht von Tesla.
Nein, nicht von Tesla. Nicht von Tesla.
Sondern ich würde jetzt eigentlich eher zu Tesla erstmal gehen, wenn ich.
Mit einem Roadster.
Ja.
Ja, da kannst du mal überlegen, wann, wie oft der Servicetechniker, der seit 5 Monaten da ist, schon mal einen Roadster gesehen hat. Der weiß noch nicht mal, was ein PEM ist. und deswegen gibt es schön zentral in Deutschland eine Roadster-Werkstatt, die sich wirklich gut auskennt und alles macht und wo man seinen Roadster auch gepflegt und gepflegt bekommt. Der braucht bisschen mehr Liebe als das Model S oder das Model 3. Hm. Und dort war ich gewesen und die machen auch Spureinstellungen für Model S, Model X, Model 3 und hab da irgendwas Wunderbares erzählt bekommen. Also es klang schon ein bisschen sehr nach Snake-Oil-Verkäufer. Ja, so, ja, Model X irgendwie 15% weniger Verbrauch, Model S 20% weniger Verbrauch, Model 3 20% weniger Verbrauch. Ja, ja. Habe ich gedacht, gut, fahre ich mal hin, probiere das aus. Hab das natürlich, bin dann hingefahren, habe es auch bezahlt, also ist keine Werbung, das Spur einstellen und es ist tatsächlich, mein Model 3 fährt deutlich sparsamer jetzt als vorher. Und es fährt nicht nur sparsamer, es macht auch in den Kurven mehr Spaß. Also so das, was man so kennt, dass wenn man eine Kurve eng nimmt und da ist irgendwie so eine Bodenwelle, dass es einen dann so versetzt, das passiert jetzt auch weniger und man kann dann auch beim Spureinstellen sagen, ob man jetzt mehr auf Performance die Spur eingestellt bekommen haben möchte, weil man sagt, naja gut, auf der Autobahn fahre ich eh nur 200 oder die Spur mehr auf Effizienz getrimmt bekommen haben
möchte. Aber eine Spur einstellen kann doch eigentlich jede Werkstatt, oder nicht?
Ja, die haben da so Hightech-Hebebühne mit Laser und so Dingern, die wir dran machen. Also es sieht auch schwer nach Schlangenöl aus, was die machen. Also mit viel Abracadabra und großen Bildschirmen und irgendwelchen Zahlen, die da rumblinken. Ich habe ja überhaupt keine, also Spur, keine Ahnung. Also da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kann nur das Ergebnis sagen und das Ergebnis ist, das hat 25 Minuten ungefähr gedauert. Von auf der Bühne bis oft runter von der Bühne. Jede Minute hat 10 Euro gekostet, glaube ich. Also es ist nicht ganz günstig. Aber man fährt in einem anderen Auto danach. Hm. Also, wer da Interesse hat, kann man bestimmt auch googeln, wo es das gibt.
Oder sich bei uns melden.
Oder sich bei uns, wir machen ja keine Werbung. Oder sich bei uns melden, ja. Also, das wollte ich nochmal loswerden. Ne? Also, dann habe ich gerade eben gesehen, habe jetzt mein YouTube-Video gesehen, dass bei Model 3 der Dichtungsgummi nicht richtig eingebaut ist bei den ersten, also hinten am Kofferraum, dass der nicht hochgeklappt wurde, bevor sie den Schoßfänger hinten drauf gedrückt haben. Jetzt habe ich gerade gesehen, ja, bei meinem auch. Jetzt werde ich ihn morgen in meiner Werkstatt mal versuchen, diesen Gummi da rauszupopeln, ohne dass ich, also so, ich habe so am Rand habe ich schon geschafft mit den Händen und werde dann jetzt mal mit Spezialwerkzeugen, mit so Kunststoffhebelwerkzeugen versuchen, diesen Gummi da rauszukratzen. ohne dass man diesen Stoßfänger abbauen kann. Und was schön war, als sie mir die Spur eingestellt haben, haben sie mir auch nochmal alle Schrauben angezogen unten und die fehlenden Schrauben ergänzt, die sie bei Tesla halt irgendwie vergessen haben. Oder keinen Bock mehr hatten, weiterzuschrauben. Beim ersten Räderwechsel habe ich ja festgestellt, dass die Bremsscheibe nicht richtig festgeschraubt war, dass die Schraube da irgendwie so auf halb acht locker drin hang. Weil mein Auto ist ja hat ja eine merkwürdige Geschichte, weil die Finn passt nicht zum Herstellungsdatum. Also es gibt Leute, die haben ihr Auto 2 Monate vorher bekommen und haben 20.000 mehr auf der Finn drauf, also haben eine Finn, die 20.000 höher ist. Das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Weil die Dinger werden chronologisch, so besteht so der Verdacht. Es gibt so ein Video von, ich glaube, sie ist CNBC, da haben die so ein
Interview. Die haben es aus 3 Autos zusammengebastelt.
Ja, wahrscheinlich. Und dann gibt es so ein Interview mit Elon Musk an der Produktionslinie vor Model 3 laufen sie lang und du siehst überall neben dieser Produktionslinie so Rohkarossen stehen, die halt von der Linie runtergenommen wurden, weil halt irgendwas nicht passt, weil halt der Kofferraum nach rechts aufging und die Tür nach oben. Und ich schätze mal, dass das so ein Fahrzeug ist, das da irgendwann von der Linie geholt wurde und dann stand es halt da rum und keine Ahnung, wahrscheinlich rostet er wahrscheinlich auch in 2 Jahren weg, weil er draußen im Hof stand. So dieses typische Montagsauto, weißt ja, woher das kommt, Montagsauto. Das waren die Autos, die man freitags angefangen hat zu bauen und die vom Freien gelagert wurden und es dann drauf geregnet hat und am Montag hat man sie dann lackiert.
Ich glaube, bei Fiat gab es mal einen Streik und dann haben sie ganz viele Karossen draußen gelagert und dann hat es geregnet und irgendwann war der Streik vorbei, dann haben sie es danach ganz normal weitergebaut und dann war komplett verrostet.
Genau,
das war Fiat.
Ja, deswegen rostet der Fiat ja auch schon im Katalog. Ja.
Also vor vielen Jahren. Und vielleicht war es auch nicht Fiat, ich will jetzt nicht verklagt werden, aber ich meine, ich hätte so eine Story im Kopf.
Ja, das zu meinem Model 3. Und dann gibt es noch eine kleine Entwicklung bei unserer Smart-Geschichte.
Ich bin auch mal gespannt auf die Entwicklung deiner VW-Geschichte.
Auch mein VW-Bus. Ich habe schon mal Nummernschild reserviert, B-ER S21. Ich glaube, bevor der Bus fertig ist, landen Startflugzeuge nach.
Ja, wo ist denn jetzt das Problem bei dem Bus?
Das Problem ist, dass ich auf Dienstleister angewiesen bin und die Dienstleister jetzt das nicht als oberste Priorität sehen. Mhm. Und ich als jetzt keinen Bock habe, mich mit dem auseinanderzusetzen, weil ich gerade echt andere Sorgen und Probleme habe. Aber mir wurde zugetragen, dass ich etwas täte.
Okay.
Ja, also die Antriebswellen sind wohl, also der Rahmen für den Motor ist wohl fertig, die Antriebswellen sind wohl angepasst. Die werden jetzt auf die Töpfe geschweißt, auf die Joghurtbecher geschweißt, wo die draufkommen. Und vielleicht Ende des Jahres, und dann muss ja, dann hängt ja erstmal nur ein Motor drin, ja, der keinen Controller hat, es gibt keine Akkus. Ich habe überlegt, die Smart-Akkus da einzubauen. Dann habe ich mal ausgerechnet, was das wiegen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, die Smart-Akkus sind vielleicht gut, aber nicht die leichtesten. Dann wäre ich beim Akku, 50 Kilowattstunden Akku, wäre ich dann bei, ich glaube, 450 Kilo nur die Batterien plus Gehäuse. Dann müsste ich dann die Inneneinrichtung und Beifahrersitz rausreißen und dürfte das Ding nur schieben.
Macht Sinn.
Hätte dann wahrscheinlich weniger Zuladung als das Flugzeug. Deswegen habe ich gedacht, was soll das mit dem Bus? Ich mache einfach ein neues Projekt. Weil angefangene Projekte habe ich ja genug daheim. Habe ich gedacht, ich mache noch eins. Ich habe den Smart rausgelassen von unseren Smarties.
Also, ich hatte mir auch überlegt, ob ich einen mir zulege. Ne?
Und der ist sogar schon fast fertig. Also das Radio ist eingebaut. Morgen kommen die Lautsprecher rein.
Das Problem war, ich wollte den ja nicht für mich, sondern für meine Frau. Meine Frau fährt ja jeden Tag mit dem Twizy ohne Scheiben und im Winter ist es halt nicht so toll. Wobei sie nur eine Strecke hat von 1500, 1600 Metern Strecke einfach. Ja. Deswegen ist es noch okay. Aber sie hätte schon ganz gerne wieder einen Smart gehabt, weil sie hatte früher einen Verbrenner-Smart, den haben wir ja verkauft. Und Problem war, als ich ihr dann die Fotos geschickt habe, die Sitze, die zerflettert waren und diese Grotte vorhin, wo normalerweise ein Autoradio, das hat sie dann doch abgeschreckt.
Also meine Grotte...
Was ich schade fand.
In meiner Grotte steckt jetzt ein Kenwood-Autoradio drin. Ich hab die Türen gedämmt, wo die Lautsprecher hinkommen, damit es nicht scheppert für die Bum-Bum. Hochtöner oben an die Türen dran geschraubt. Er wird foliert. Nummernschild liegt schon daheim. Er kriegt NX451.
Nicht BER.
Nein, der kriegt NX451, die Insider wissen, NX heißen die Prototypen, bei der Sternflotte heißen NX und wird dann foliert wie ein Shuttle
Wobei, ich war übrigens auch sehr oft in der Werkstatt. Ich hatte ja Probleme mit
einem... Jetzt lass mich gerade mal die Smart-Geschichte
fertig. Ja, Entschuldigung.
Ich dachte, die wäre schon zu Ende. Ja, komm, dein Türgriff. Jeder, der Tesla fährt, weiß, dass ein Türgriff
kaputt geht. Ja, nicht so. Warte.
Ja, jetzt lass mich mal fertig
erzählen. Ja, okay.
Weil wir haben ja 50 Autos gekauft und haben gedacht, was soll das? Wir haben jetzt noch 20 auf dem Hof stehen. Komm, lass uns nochmal 36 Autos.
Aber ihr hattet doch Probleme mit den Batterien.
Ja, bei 11 Autos ist die Batterie kaputt. Das war in der ersten Lieferung mal bei 11 Autos die Batterie kaputt. Deswegen haben wir von 24 mal bei 11 die Batterie kaputt, als sie ankam. Deswegen haben wir dann nochmal 35 gekauft.
Wie viel Batterie war da kaputt? Was macht er mit den 11 Autos, die keine Batterie haben?
Das sind Ersatzteilspender. Ja, und okay. Bruserlader verkauft, Motor verkauft, Batterie verkauft. Also Zellen verkauft, dann ist das, passt es schon wieder. Hatten ja dann eine zweite Ladung bekommen von 35 Fahrzeugen und haben jetzt während Corona nochmal 36 Fahrzeuge.
Wieso habe ich das alles nicht mitbekommen, sag mal?
Das hat ja niemand mitbekommen. Also,
okay.
Wir haben jetzt einige Autos auf dem Hof, wir haben auch schon viele, viele verkauft, wir haben auch schon viele, viele fertig gemacht. Es haben auch sich einige Leute gesagt, ich mach das zu meinem Projekt. Und nehmt das Auto so, wie es vom Hänger kommt. Wir waren ja auch im SWR, also SWR Fernsehen war ja auch bei uns gewesen, hat darüber berichtet. Also es sind noch Autos da. Reparierte ist gerade ein bisschen knapp, weil die Nachfragen sind schon sehr groß, aber wir kommen halt einfach mit Reparieren nicht hinterher. Wenn wir fertig machen der Fahrzeuge, kommen wir nicht hinterher. Es gibt auch Probleme mit dem Ersatzteil bei Mercedes-Benz. Es ist echt der Hammer. Es ist ein für 20 Euro Ersatzteil, was das uns hindert, die Autos zu reparieren. Das ist ein Plastikteil, was hinten die Heckschürze mit dem Diffusor unten verbindet.
Ich habe hier einen 3D-Drucker.
Ja, dann frage ich das. Nee, das ist zu groß zum 3D-Drucken. Das kostet 20 Euro. Es ist seit vergangenen November nicht lieferbar, aber wir haben alle Bestände, die es gibt, in Europa aufgekauft. Es gab jetzt noch drei. Ein Autohaus verkauft es uns nicht, das andere müsste unterwegs sein und das dritte gab es nur noch im Computer. Und es sollen wohl Mitte September wieder neue Teile geben. Ich meine, das ist ein Auto, das vor 3 Jahren noch gebaut wurde und das ist ein Teil, wenn du mit dem Ding irgendwo rückwärts gegenfährst, ist das Erste, was bricht. Und ja, Versteifung, Heck, Mittelstück, falls noch jemand eins hat, A451647, 4 mal die 0 ist die Teilenummer, falls man eins zu Hause liegen hat, wenn ihr das Geld. Ansonsten ist die Teileversorgung schon ganz gut beim Smart. Also auch bei eBay Kleinanzeigen oder eBay kriegst du alles für die Karre und den Rest kriegst du auch bei Mercedes, auch als Privatmann kannst du ja bestellen. Gibt auch einen Gebrauchteile-Shop von Mercedes, wo wir auch viele Teile bestellt haben. Also wenn jemand Bock hat, sich so ein Auto fertig zu machen, sind noch genug da und kann er auch eigentlich direkt abholen.
Was kostet nochmal so ein Auto?
Wenn er jetzt so direkt vom Hänger kommt, ungemacht, sind es um die 4.000 Euro plus minus, je nach Zustand. Wir haben auch welche, die ein bisschen mehr verbeult sind, die sind vielleicht ein bisschen günstiger. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, 2 oder 3 Fahrzeuge an Berufsschulen verkauft, die dann natürlich, die haben Karosseriebauer da, die haben Lackierer da, die haben die Mechatroniker da, die dann, wo dann die Schülerinnen und Schüler tatsächlich am lebenden Objekt was machen können, ja, also das Auto wieder herrichten können und dann auch ein bisschen was über Elektromobilität lernen. Das ist ja beim Smart alles sehr schön modular aufgebaut und einfach zu verstehen. Ja, also es gibt noch viele, viele, viele kleine Smarties, weiße, und man braucht jetzt, also hallo, ich bin Büro-Gaul und kann die Karren reparieren. Man muss jetzt nicht irgendwie ausgefuchster Kfz-Mechaniker sein, um das zu... Also wenn man eine Schraube losschrauben kann und weil sich merken kann, wo sie drin war und sondern am Ende wieder reinschrauben kann...
Da wird es bei mir schon schwierig.
Dann ist das eigentlich kein Problem, das Auto zu reparieren. Das ist echt fantastisch. Es gibt ganz viele Videos, es gibt ein paar Videos bei YouTube, wo ein paar Sachen erklärt werden. Man muss halt so wissen, in welcher Reihenfolge man die Bodypanel-Teile abbauen muss, ohne das zerbrechen. Und im Smart-Forum gibt es auch und wir helfen dann auch, klar. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mir den fertig machen, dann kriegt er natürlich eine Teileliste dazu, dass er sich die Ersatzteile nicht raussuchen muss und dann auch Tipps und Tricks, wie er das Auto zerlegen kann.
Naja, meine Tesla-Aktien sind gestiegen, vorsichtig ausgedrückt.
Deine, nur deine.
Nicht nur meine. Ich habe sie bei 170 bzw. 190 gekauft. Die sind jetzt irgendwo bei 1600 ungefähr.
Ja, und der 5:1 Split kommt. 1.595.
Ja,
siehst du, meine Fastnet-Aktien sind bei 11,24 Euro. Die habe ich bei 10 Euro gekauft.
Wie viel sind sie jetzt?
11,24 Euro.
Ja, immerhin.
Ja.
10% Gewinn.
Ja,
siehst du? Nee, was ich erzählen wollte, war mein Türgriff. Türgriff sind ja beim Model S ein Problem. Die gehen gerne kaputt und dann ist es meistens recht teuer. Ich hatte Gott sei Dank noch Garantie drauf. Und der ist kaputt gegangen. Und jetzt rate mal, wie oft ich in der Werkstatt war deswegen.
Lass mich raten, 7 Mal. Meine Bitcoins sind 289 Euro wert.
Wow. Wie viel hast du bezahlt?
Sag ich nicht.
Weniger. Nee, ich war tatsächlich, also ich habe es am Schluss nicht mehr so richtig nachgezählt. Es können 6 Mal gewesen sein, 7 Mal gewesen sein, können auch nur 5 Mal gewesen sein.
Die mögen
halt
so.
Es war einer hier, der repariert hat. Und der hat mir so wirklich leid getan, weil er hat ewig dran rumgeschraubt, ewig gemacht und am Schluss hat er das hingekriegt und dann gehe ich so an den Türgriff und sage so zu ihm, oder dachte mir, der fühlt sich aber nicht so an wie die anderen Türgriffe.
Ah, dann auch noch meckern oder was?
Nee, ich habe dann gedacht, naja, mal sehen, wie lange das hält und dann so war es dann. Also ich war wirklich x-mal in der Werkstatt. Die waren immer freundlich, immer bemüht und haben am Schluss wirklich alles ausgetauscht, was auszutauschen war. Jetzt tut der Griff. Also ich bin jetzt richtig glücklich, er tut der Griff. Jana, wir sind schon bei über anderthalb Werkstatt. Stunden.
Ja, die schöne Nummer. Ne? Ich habe ja meine Bremse hinten links. Hinten links, genau.
Mhm.
Vergammelt ja die Bremsscheibe. Alle anderen Bremsen sind in Ordnung. Und in der Werkstatt sagen die dann tatsächlich, die Bremsen zu wenig. Sag ich ja, wenn ich zu wenig bremse, dann werden die anderen Bremsscheiben würden ja genauso aussehen.
Mhm.
Nee, die Bremsen zu wenig. Dann sage ich, ja, das Auto repariert ja, das Elektroauto, muss nicht bremsen. Und dann habe ich in die Werkstatt gebracht und dann haben sie gesagt, ja, die nehmen die auseinander, machen sie gangbar und bauen sie wieder zusammen. Jetzt hatte ich das Auto da ja in Melsungen auf der Bühne. Und dann sagt der mir zu mir, also es kann sein, dass sie die auseinandergebaut haben und die haben mir nichts gefettet. Also auch noch so ein Tipp für Tesla-Fahrer, lasst eure Bremsen zerlegen, alles komplett fetten und wieder zusammenbauen, weil die sind nicht gefettet ab Werk. Ist aber nicht nur bei Tesla so, ist auch bei anderen Herstellern so, dass die Bremsen nicht mehr gefettet werden.
Okay.
Weil dann verschleißt du so schnell, dann kannst du schneller neue verkaufen.
Ach so.
Und wenn du halt mit so Montagefett-Dinger gangbar machst, machen wir übrigens bei den Smarties auch. Also alle Smarties kriegen Bremsenservice, wenn die Belege runter sind, natürlich neue. Aber wenn sie nicht runter sind, nehmen wir sie auf jeden Fall auseinander. Und beziehungsweise die Werkstatt macht das dann, sicherheitsrelevante Teile macht natürlich ein Meister. Und dann wird dann alles schön mit dem weißen Montagefett für Sportwagen. Wird dann der kleine Smarty die Bremsen repariert, ja. Und ich freue mich auf meinen.
Ja, wann kriegst du denn? Wann also fährst du damit?
Ja, ich dachte, der hat ja noch HU aus Spanien bis September. Dann habe ich gedacht, geil, dann kann ich ja zulassen, weil das ist ja erlaubt. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich wohne in Stuttgart. Weil da steht auch drin, dass die Zulassungsstellen die Details regeln können. Ja. Mhm. Und habe ich die Zulassungsstelle geschrieben, habe gesagt, ja, ich habe ein Fahrzeug aus Spanien, das hat noch AU und wie lange muss es denn noch AU haben, dass ich es zugelassen bekomme? Reicht das spanische Dokument, ja, das mitbringen oder muss ich beim TÜV das irgendwie übersetzen lassen? Geht alles super. Er muss halt in dem Monat, in dem er zugelassen hat, noch AU halten, das heißt, im August wäre noch gegangen. Sie müssen das Fahrzeug aber vorführen. Denke ich mir, wie soll ich denn das Fahrzeug vorführen, wenn es keine Zulassung hat, du Eimer? Und dann habe ich geschrieben, naja, das Auto hat ja keine Zulassung. Dann würde ich denn ein Kurzzeitkennzeichen damit bekommen? Dann sagt er, habe ich gesagt, nee, ne, ein Kurzzeitkennzeichen. Ja, Kurzzeitkennzeichen würde zugeteilt werden, würde aber ein Vermerk in den Schein gemacht werden, dass ich nur zur Zulassungsstelle fahren darf. Denke ich mir, Kurzzeitkennzeichen, 80 Euro. Für das Geld kann ich mir auch einen Hänger mieten, das Ding zum TÜV ziehen. Ich muss ja eh zum TÜV im September dann TÜV machen lassen und dann mit dem deutschen TÜV-Papier zur Zulassung stellen. Also das, ja, also der ist soweit fertig. Eigentlich die TÜV-Verkleidung fehlt, aber das liegt daran, weil ich die Lautsprecher noch einbauen muss. Ja, also weil die Smart-Lautsprecher kommen raus. Kommen
halt, weißt du was, stellen einfach neben den VW.
Nein, ich habe morgen frei, fahre ich hin, dann klebe ich die Dämmung in die Türen rein, also in die Plastikverkleidung, Kutscherverkleidung. Schraubt die Lautsprecher, die Adapterringe sind die Woche gekommen, dann kommt es dran und dann ist er fertig für den TÜV. Dann wird er bei der nächsten Fuhre wird er zu Toms Garage geschleppt, nach Feying in Stuttgart. Dann kriegt er TÜV, dann wird er zum Folierer gebracht, dann wird er gerappt und...
Und dann schreiben wir das Jahr 2030.
Nein, dann schreiben wir vielleicht Mitte September 2020.
Okay.
Na ja, gut, bis zum Rappen ist vielleicht Ende September. Und dann wird er aussehen wie ein Shuttle von Star Trek.
Mhm.
Das wird richtig geil. Das
Ding. Serie gespannt.
Seriennummer NX451. Ja, weil, ja, weil ja, 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 451, Mark, gespannt. Verstehst du? Ne? Ja. Und der Name wird USS Hambach.
Okay. Wer übrigens, ich habe es ja schon mal gesagt, in dieser winzigen Kurzfolge, wo ich kurz gesagt habe, dass wir uns bald wieder melden, habe ich ja gesagt, Horb fällt aus dieses Jahr. Zu meinem Bedauern. Wie so vieles, ja. Horb fällt aus dieses Jahr. Das habe ich eigentlich relativ früh entschieden, aber ich habe es trotzdem offen gelassen, weil man ja nie weiß, ob sich dann doch irgendwie verändert. Boah,
mir fehlt so Europa.
Ja.
Mir geht das. Ich war das letzte Mal, wann war ich das letzte Mal weg? Letztes Jahr im Oktober.
Ja.
Ich
war jetzt in Frankreich, in der Bretagne, habe ich ja erzählt. Und auf der Rückfahrt wollten wir eigentlich noch mal einen Tag in Paris verbringen. Aber einen Tag vorher kam dann eben die Meldung, das ist Hochrisikogebiet wieder. Also von den Franzosen selber kam diese Meldung. Da haben wir gesagt, okay, das canceln wir. Wir hatten unser Hotel Gott sei Dank nicht in Paris, sondern nördlich davon am Supercharger Saint-Lys. Da gibt es direkt daneben günstige Hotels. Das ist herrlich, weil das ist ein sehr stark frequentierter Supercharger. Ja. Ich glaube, 16 Stalls. Und du sitzt vor dem Hotel. Du sitzt im Hotel, guckst zum Fenster aus und du siehst ständig Teslas hin und her fahren. Das ist so wie ein Blick in die Zukunft, wie sie hoffentlich mal ist, dass da ganz viele
Elektroautos dahin fahren.
Ja, natürlich, klar. Mit
Türgriffen.
Natürlich.
Nein, aber ich wollte es echt mal sagen. Mir fehlt das so... einfach mal, ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub, die habe ich halt hier in Stuttgart oder beziehungsweise in Feigen verbracht, habe halt ins Marz geschraubt. Aber mir geht das so ab, ins Auto zu steigen, in die Alpen zu fahren, nach Südtirol zu fahren, nach Spanien zu fahren. Ich wollte dieses Jahr eigentlich meine Nordkap-Tour machen. Das hat sich vorher schon zerschlagen aus beruflichen Gründen. Das sollte eigentlich im Juni stattfinden. Ich wäre im Mai beruflich nach Japan geflogen und Südkorea. Und wollte danach quasi 3 Wochen Urlaub machen und dann Finnland, Norwegen, Nordkap, ein bisschen Schweden und dann wieder heim.
Ja, ist nicht.
Ist nicht, ist alles nicht.
Nee, was mir fehlt ist...
Und das ist nicht, weil wir uns irgendwie einbilden, dass es irgendwie eine Pandemie gibt oder dass da irgendwie eine große Weltverschwörung ist oder Bill Gates die Weltbevölkerung reduziert.
Du hast da echt viel mit zu tun, gell?
Boah, ey, ich mach ja Social Media.
Ja.
Was ich für einen Mist lesen musste die letzten Monate, was ich heute noch für einen Mist teilweise lesen muss beruflich, ist es unglaublich. Also da zweifelt man echt an der Menschheit. Und in den schlimmsten Zeiten war das echt, dass man sich das immer wieder in Erinnerung rufen muss. Das ist nicht die repräsentative Mehrheit der Menschheit, was da schreibt. Wir hatten ja auch einen massiven Angriff auf unsere Facebook-Seite, der in Schwurbler-Gruppen organisiert wurde. Das haben wir dann auch alles mit Screenshots gesichert, wo da aufgerufen wurde gegen uns und sich dann gegen andere Gruppen, andere Seiten, die dann massiv angegriffen werden. Und wenn du halt einfach innerhalb von 20 Stunden 5.000 Kommentare auf die Seite geballert bekommst, wo einfach nur noch Unsinn drin steht. Was hätte denn Bill Gates davon, die Menschheit auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren, wenn er an 7 Milliarden seine scheiß Windows-Lizenzen verkaufen kann? Also auch so völlig sinnloses Zeug.
Du kannst auch mit diesen Leuten nicht diskutieren.
Zusammenhängend und das macht mich einfach fertig, weil ich habe wir haben echt hart gearbeitet. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, wir sind morgens um 7 angefangen und sind teilweise nachts um 2 heimgegangen und haben dann zu Hause immer noch weiter gearbeitet, um die Fragen zu beantworten. Natürlich war das eine schwierige Zeit damals, aber wir haben uns echt Mühe gegeben, alle Fragen zu beantworten. Natürlich war nicht jede Verordnung sinnvoll und es war nicht immer fair, weil die einen durften, die anderen durften nicht. Wie viele Wochen wir mit den Kosmetikerinnen diskutiert haben. Wir hatten dann irgendwann so einen Running Gag, wer das hygienischste Gewerbe ist, weil natürlich jeder dann gesagt hat, nee, wir können wieder aufmachen, weil wir sind das hygienischste Gewerbe. Mhm. Irgendwann kamen dann die Bordelle an und sagen, wir sind das hygienischste Gewerbe. Dann haben wir gesagt, jetzt ist aber gut, ja. also wenn es wohl nicht hygienisch ist, dann vielleicht, also dort, wo man sich sehr nahe kommt und Körperflüssigkeiten miteinander austauscht, das ist ja trotzdem passiert, auch wenn man jetzt irgendwie sich versucht zu schützen. Tattoo-Studios und so. Ja, es war, und wenn du dann die ganze Zeit irgendwie nur erzählt bekommst, das ist alles nicht wahr, und der Herr Hildmann und der Dr. Bodo Schiffmann und der Dr. Dingsenbumsen und der, und warum wird auf den nicht gehört, und der Herr Vordag und der und so. Ja, warum wird nicht auf die gehört? Weil sie A, nicht zu dem Thema publizieren, wissenschaftlich, weil wenn sie dazu publizieren würden, würden sie ja auch gehört werden in der wissenschaftlichen Gemeinde. Dann, ihr hört nur auf den Drosten, wo ich mir sage, naja gut, nur weil der Drosten Podcast hat und sich die Zeit nimmt, uns zu erklären, was hier gerade für eine Scheiße abgeht, hören wir ja nicht. Also ist ja, der Politik hat, es ist ein riesen Beraterkreis, die Landesregierung, ja, und Herr Drosten war, glaube ich, einmal im Kabinett kurz zugeschaltet. Und ja, das ist ja genauso irrsinnig zu behaupten, weil der Harald Lesch eine Fernsehsendung hat, bestimmt er den astrophysischen Diskurs. Ja, der Drosten bestimmt ja nicht den virologischen Diskurs. Das ist halt die Koryphäe auf dem Gebiet.
Worüber ich mich halt aufrege, sind die Schwanzgesichter in den Geschäften. Ja.
Nee, die nennen Nasenraushänger. So.
Ja, Schwanzgesichter.
Nein, bitte. Wir wollen ja zivilisiert bleiben und uns nicht auf das Niveau begeben.
Ja, du hast schon recht. Aber ich gehe in Frankreich gehe ich in einen Laden. Ja? Einkaufen. Du siehst niemanden, wirklich niemanden, keine jungen Leute, keine alten Leute, keine Angestellten, keine Kassierer, kein gar niemand, der nicht die Maske richtig auf hat. Das ist wirklich so. Du siehst niemanden, keinen einzigen. Jetzt gehst du hier in ein Geschäft und hier ist es noch relativ gut in Baden-Württemberg. Ja? Da sind, sagen wir mal, 5% der Leute, wobei ich habe das Gefühl, in den letzten 2 Wochen, also als ich weg war, ist es besser geworden. Aber du siehst 5% der Leute, die entweder die Nase raushängen lassen oder gar keine Maske sieht.
Ja, die Nase raushängen lassen, die geben sich ja wenigstens Mühe. Das
Nee. Muss
man auch anerkennen.
Nein, die geben sich keine Mühe.
Na, die haben wenigstens Maske
und
auf.
Ich vielleicht ist mich, einfach das runtergerutscht. Ich kann dann, weißt du, ich bin dann so der Typ, ich gehe dann hin und sage, bitte machen Sie die Maske über die Nase.
Ja.
Hä? Das ist aber typisch deutsch. Ja, ich bin Franzose. Und? Jetzt? Was? Ha? Also, da könnte ich mich echt aufregen. Also wirklich stundenlang. Also, wie gesagt, Horb.
Wir kommen ein bisschen vom Thema
ab. Ja, Horb wird nicht stattfinden, erstens wegen Corona. Es war aber nicht der einzige Grund tatsächlich, sondern der zweite Grund war tatsächlich, dass das Wehr für die, das da in Horb steht, unter anderem ist ja da das Wasserkraftwerk dran, neu gebaut wird, also renoviert wird, komplett ausgetauscht wird. Und die ganzen Baumaschinen, die dafür gebraucht werden, das sind erstaunlich viele Baumaschinen, stehen auf dieser Wiese, wo wir die Autos geparkt hatten, am Neckar direkt. Und deswegen ist auch kein Platz da. Und was allerdings auch nächstes Jahr das Problem sein wird, wenn wir das da stattfinden lassen können, ich möchte es gerne stattfinden lassen können nächstes Jahr, die Autobahnzufahrt ist gesperrt.
Kann sich das nicht vorstellen.
Ja, warten wir mal ab. Ja, es ist ja im September. Und die sagen ja, im Januar, Februar könnte vielleicht ein Impfstoff kommen.
Ja, bis der administriert ist, dauert das halt auch nochmal
ein Jahr. Ja, so. Aber es gibt auch eine Sperrung zwischen der Autobahn und Horb.
Ja.
Hast du ja sicher jetzt gemerkt, dass du hergefahren bist.
Ja, irgendwann wird die Straße sehr unruhig. Ja.
Das ist auch nochmal ein Problem, aber das hatten wir ja schon mal, eine Sperrung an der Stelle. Das haben wir ja auch hingekriegt.
Ich bin aufgewacht, als der Autopilot anfing zu piepsen.
Ja. Oh, hör mir auf mit Autopilot. Also, da können wir auch noch mal drüber schwätzen, wie gut der Autopilot. Ich verstehe jetzt nicht, dass die Leute sagen können, mit der Hardware, die Teslas haben, wird es vollautonomes Fahren geben. It's the
software stupid.
Nein.
Doch, it's the software stupid.
Pass auf. Es muss nur die Sonne tief stehen, schon meldet er sich ab.
Ja, dann fährst du auch nicht mehr.
Doch.
Ja.
Ich schon. Ich schon mit meinen Adleraugen. So, wir sind jetzt bald über.
Eine Sache
noch.
Wir mussten ja bei Electrify wie auch alle Veranstaltungen absagen.
Wollte ich auch noch gerade sagen.
Wir haben keine Vorträge gehabt, wir haben keinen Stammtisch gehabt.
Das vermisse ich gerade, die Leute zu treffen einfach.
Ja, die VHS-Kurse, ich treffe ja zumindest Leon, Ulrich und Andreas, wenn wir bei den Smart-Schrauben.
Es gibt ja auch keine Vorstandssitzung zurzeit, oder?
Nein, aber das wird wieder kommen und wir fahren jetzt auch langsam mal wieder hoch. Wir kriegen eine neue Webseite, das ist im Hintergrund alles gelaufen, während wir so auf Tauchstation waren. Uns gibt's noch.
Ja.
Und wir sind auch wieder unterwegs am 4. und 5. September, sind Samstag und ein Sonntag. Die Eco-Gala in Schwetzingen findet statt im Schlosshof unter Pandemiebedingungen, also mit Hygienekonzept, mit Abstand. Wir werden mit Masken dann.
Muss man sich anmelden?
Vor Ort sein. Ich weiß gar nicht, ob man sich anmelden
Aber alle Infos muss. Auf der Webseite.
Alle Infos stehen auf der Webseite, die hoffentlich bald neu ist und dann schön und dann auch funktioniert und auch auf mehreren Browsern funktioniert, nicht nur auf meinem. Ja, also wir fangen wieder an. Wir werden jetzt auch im Wintersemester die Volkshochschulkurse nachholen, die alle ausgefallen sind. Ein oder zwei haben auch schon wieder stattgefunden. Ich war in Tuttlingen gewesen, war dann natürlich dann auch eine sehr kleine Gruppe nur und alle Fenster waren offen, also das und hat sich keiner angesteckt. Und ansonsten App installieren, auch wenn die jetzt irgendwie keine
Gamification
hat und manchmal irgendwie ein bisschen rumspackt und rumspinnt. Das tut die Twitter-App auch, deswegen installierst du nicht.
Aber weißt du, was ich gemacht habe in der Corona-Zeit? Ich habe mir tatsächlich mal einen Traum erfüllt.
Du hast...
Ja, ich habe mir einen Traum erfüllt. Tatsächlich.
Ja.
Ich liebe ja Musik.
Du hast ein Musikinstrument gelernt.
Ja.
Das heißt, ich singe zum Abschied.
Ich habe sie jetzt nicht da. Ich singe ja in verschiedenen Chören, weil ich ja kein Instrument konnte.
Ich kann weder Instrument noch singen.
Weil ich habe mir jetzt...
Ich darf ja auch nicht singen,
stand irgendwann mal in den Kommentaren. Ich habe gesehen, einen Beitrag im Morgenmagazin, ARD, ZDF, Morgenmagazin, kennst du vielleicht, MoMA.
Ja, da war ich auch.
Ja, und da hat ein Lehrer gesagt oder gezeigt, dass er mit diesem Instrument, ich sag gleich, welches es ist, dass man da relativ schnell Lernerfolge hat. Und ich habe ja verschiedene Instrumente mal probiert. Ich habe mal Gitarre versucht, ich habe mal so ein bretonisches Instrument probiert. Hat alles irgendwie nicht geklappt, weil ich irgendwie nie so richtig dranbleiben konnte, nicht so viel Zeit investieren konnte. Und jetzt, als Corona, also wirklich die heftige Zeit war...
Blockflöte.
Nein. Nein, ich
Triangel.
Ich habe mir tatsächlich...
Tambourin.
...eine Ukulele gekauft. Du kriegst relativ gute Ukulelen für 50 Euro. Ich habe mir dann noch eine zweite Ukulele gekauft.
Mit vier Saiten,
was schon mal einfacher ist als bei der Gitarre. Da sind es nämlich fünf.
Sechs.
Oder sechs sogar?
Dein Bass hat vier oder fünf Seiten.
Ah, okay.
Und das weiß sogar ich.
Entschuldigung. Und es ist tatsächlich so, wenn man also wirklich jeden Tag...
Wie viele Seiten hat ein Klavier?
64.
Nein, vier. Also, sechs.
Oben ja, sechs. Ja. Und ich habe mir dann tatsächlich noch eine zweite Ukulele gekauft, eine bessere,
weil die hast man auch zwei
anschließen
Hände.
Kann. Nee, weil die kann man dann anschließen an den Mischpult, weil ich da mit meinem Sohn, der Schlagzeug spielt, genau, dann können wir da zusammenspielen, das ist toll. Und tatsächlich, wenn man wirklich eine Stunde eine am Tag übt, wenn man tatsächlich eine Stunde am Tag übt, die Ukulele, kann man das in einem Monat tatsächlich ziemlich gut lernen.
Super, Eric.
Du wärst erstaunt, wie gut ich Ukulele inzwischen spielen kann. Ich werde es aber hier nicht vorspielen. Vielleicht nächstes Mal.
Eric, es hat mich gefreut, mal wieder mit dir podcasten zu dürfen.
Eric?
Clapton.
Ach so. Gut, das war's. Die Geschichte von der Ukulele hat euch bestimmt brennend interessiert. Deswegen habe ich es euch erzählt und wir hören uns.
Also das Ziel ist ja immer, dass alle abschalten, bevor
der Podcast endet. Genau. Gruß, wie gesagt, an die Leute bei Clean Electric. Wie gesagt, hört da auch bitte rein. Da gibt's auch eine Folge mit Morell, der da was erzählt. Und am Samstag kommt da nochmal offensichtlich eine neue Folge, hört da auch rein. Gruß an die Jungs, die haben uns ja auch ein bisschen vermisst, haben sie zumindest gesagt. Sie haben vor allem dich vermisst, mich haben sie, glaube ich, gar nicht vermisst. Da haben sie gesagt, ja, wo ist denn die Jana? Und ich? Naja. So ist das halt.
Das wäre ich ohne dich schon.
Ja.
Genau. Also, liebe Leute, so,
wir hören uns hoffentlich nicht erst in 7 Monaten wieder, sondern vielleicht schon in 2 Wochen, wer weiß.
Ja, also die Infektionszahlen machen wir.
Ja, lass dein Bauch. 259 heute in Baden-Württemberg.
Ja, ich weiß, ich habe es vorhin rumgeschickt.
Ja, ich habe es hier nämlich auf meinem Handy bekommen.
Ach, du bist das immer.
Gestern. Ja, machst du wirklich den Streamer-Dings?
Ja, den Streamer, genau.
Das immer mit Pass and Copy, oder? Und dann machst du die Zahlen.
Genau, deswegen war gestern auch falscher Link drin.
Ah, okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, wir haben gestern
Hinweis auf die Beteiligungsplattform gemacht, war aber leider der Link zur Lenkungsgruppe drin. War spät.
Naja. Warum hast du es nicht korrigiert?
Ja, das ist halt, du drückst auf Absenden und dann ist die...
Ja, aber dann kannst du es ja mit einer zweiten Nachricht korrigieren.
Ja, ich schreibe hinterher nochmal, sorry, war der falsche Link.
Genau. Oder was. Genau, so würde ich es machen.
Ja, nee.
Nee. Bloß keine Fehler zugeben.
Man muss es ja nicht jedem erzählen aus ihrem Podcast. Aber es hört ja eh keiner mehr zu, weil wir waren ja schon hinter deiner Ukulele. Ja,
genau.
Guten Abend.
Tschüss.